Hallo ihr Lieben, wenn wir uns nächste Woche zu dieser Zeit an diesem Ort wieder treffen, haben wir einen neuen deutschen Meister. Wie der heißt, erfahrt ihr jetzt. Willkommen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt. Beste Entscheidung eures Tages. Heute Bestbesetzung. Eddie da, Nico da.
Moment.
Was?
Das stimmt nicht.
Warum?
Du hast mich echt zum Nachdenken gebracht.
Ja, weil.
Wegen Bestbesetzung?
Bremen gewinnt.
In Leverkusen. Warte. Wollen wir kurz mehrminütiges Gelächter einspielen von irgendeiner ZDF-Comedy-Show für diesen Gag?
Guck mal, ich muss mal die Regie. Sogar die Regie meinst
du? Ja. Wir fangen an. Ich muss dazu sagen, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich habe mich dazu entschieden, an dieser Sendung teilzunehmen. Ich werde vielleicht ab und zu husten müssen. Das tut mir wirklich leid für alle. Ich werde mich aber muten. Ich habe mein Mute-Gerät hier hinten. Und ich kann das ja euch mal zeigen. Jetzt hört ihr mich.
Jetzt ist das Husten nur noch auf meinem Mikrofon.
Wenn ich so mache, huste ich. Und dann mache ich aber, mute ich mich. So, vorweg. Falls irgendwas zu hören ist, tut es mir leid.
Kannst du dich auch bei anderen Themen muten manchmal?
Gerne, was hättest du?
Könnten wir einen Button haben, wo wir dich muten können?
Wir schießen gegen Nils.
Danke, dass du diese. Oh, herrlich, wie du
irgendwie. Was ist denn mit dir?
Wie du so von der Seite in den Schuss reingeschossen hast.
Du hattest jetzt die einmalige Chance, dass wir hier eine schöne.
Der ist krank.
Allianz.
Ja. Hallo, ihr habt uns 2 Punkte weggenommen am Wochenende. Ja,
wenn ich das schon höre.
Wisst ihr was? Ich habe ja gerade angeteased, es gibt einen neuen deutschen Meister und jetzt könnte ich natürlich diesen Faden aufnehmen, aber wie sich das gehört, wird das ans Ende der Sendung verlagert, damit wir diese Clickbait-artige Ansprache an die Zuschauer auch beibehalten können.
Ich weiß auch gar nicht, wer das sein soll, deswegen.
Wie viele Werbeblöcke können wir dazwischen setzen noch?
Ja, okay. Wir werden stattdessen mal was ganz Wildes machen und mit dem Abstiegskampf beginnen. Der ja, kann man sagen, ab Eintracht Frankfurt bis runter zu Darmstadt quasi noch alle Vereine beinhaltet. Kleiner Scherz.
Ihr seid aber durch, ihr habt Klassenerhalt geschafft jetzt, glaube ich, ne?
Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Frankfurt. Aber diese Gratulation, die können wir nicht an alle Vereine verteilen, insbesondere nicht für die, die sich noch mittendrin befinden. Und da gab es jetzt ja, insbesondere mit Köln gegen Bochum, ein richtungsweisendes Duell, was auch unfassbar spannend war und eventuell auch personelle Konsequenzen nach sich zieht, aber der Reihe nach. Fangen wir mal mit dem Spiel selbst an. Köln, lange Zeit hinten gelegen, bis fast in die Nachspielzeit gegen Bochum. Und alles sah danach aus, dass der VfL auswärts einen Big Point im Abstiegskampf zieht und eventuell sogar Mannschaften wie Wolfsburg oder Gladbach, die ja dann am Sonntag gespielt haben, noch hinter sich lassen kann und sich fast ja befreien kann. Und dann kamen die letzten Minuten. Köln hat gewechselt. Ich hatte da auf Twitter gelesen, haben sich Leute noch beschwert, wieso wechselt der da jetzt die Leute ein? Und es waren genau die Leute, die am Ende dann das Ruder rumgerissen haben und der FC einen vielumjubelten 2-1-Sieg noch einfahren konnte.
Ist der Beweis dafür, dass Twitter halt keine Ahnung hat?
Oder X? Ja, ich glaube, dass du alle Meinungen findest in der Welt. Und es ist immer nur die Frage, was du gerade suchst.
Okay.
Und dementsprechend, Schauen wir bitte einmal auf die Tabelle. Weil das wichtig ist für den Abstiegskampf. Bevor wir jetzt über das Spiel reden.
Aber wir haben doch noch gar nicht über Mainz gesprochen.
Ja, ist doch egal. Wir reden jetzt erstmal über Köln. Okay. Guck mal da. Köln ist auf 22. Wenn sie dieses Spiel verlieren, sah ja lange danach aus, sind sie bei 19 und Bochum ist bei 29. Und jetzt ist Bochum ganz tief mit drin im Sog und Köln ist immer noch selber am Saugen, nämlich am ersten FSV Mainz. Ich bin offensichtlich
wirklich Du musst das ja wirklich so ganz krass sagen. Die wären halt eigentlich praktisch abgestiegen gewesen, die Kölner mit der Niederlage. Ja. Weil das wären dann 9 Punkte auf den Nicht-Abstiegsrang bei 6 ausbleibenden Spielen. Und gegenhin dann auch 4 Punkte hinter Mainz. Und das angesichts einer klaren Mainzer Aufwärtstrend. Also das wäre so ein der erste Sargnagel wäre drin gewesen. Und der war ja eigentlich auch schon drin. Also die Stimmung war ja schon apokalyptisch. Müngersdorfer Stadion, bis dann eben in dieser Nachspielzeit es dann dazu kam, es wurde sowieso vorher schon Flanke um Flanke reingeschlagen, irgendwie da Bochum hat sich da mit einer Fünferkette hinten reingestellt, einfach nur rausbekommen und dann kamen die eingewechselten Spieler, erst ein Eckball, Kopfball, Tor, dann kurze Zeit später Flanke, Tor, also.
Aber man muss sagen, es war verdient, also der Sieg war eigentlich verdient, eigentlich war es unverdient, dass Bochum geführt hat, Köln war ja eigentlich durchweg, finde ich, die bessere Mannschaft. Und es war so, deshalb war das auch so eine, glaube ich, so eine beängstigende Stimmung, dass du dir gedacht hast, okay, die machen, die versuchen, die haben auch Torchancen. Aber nichts klappt und dann macht Bochum da direkt das Tor rein und du denkst dir, okay, dann vielleicht ist das dann so ein Moment, wo man dann auch als Fan resigniert und sagt, okay, das ist einfach diese Saison, wo wir absteigen, egal was passiert. Aber Wunder gibt es immer wieder und man muss einfach sagen, ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich dann diese Szenen da im Stadion, weil ich meine, Köln ist eh ein Hexenkessel, geiles Stadion, geile Fans da im Stadion und wie die ausgerastet sind, das war schon ein schöner Moment zu sehen, so, das war schon richtig geil und hat mir auch nochmal gezeigt, dass nichts gegen den VfL Bochum, aber ich würde mir schon wünschen, dass so ein Verein wie Köln tut der Liga gut.
Bochum aber auch.
Bochum sicher auch mehr als andere, aber Köln ist für mich nochmal eine andere Hausnummer als Bochum, einfach auch von der Größe her des Vereins. Und ihr habt ja, glaube ich, auch bei Zwonesliga, was morgen erscheint, ein bisschen drüber gesprochen, über den Unterschied zwischen zweite Liga und erste Liga. Und es ist auf jeden Fall, hilft es auch der Bundesliga, wenn so Vereine wie Köln den gescheiten Auswärtsblock mit zu den Spielen bringen, die Leidenschaft haben in der Stadt, im Verein und so weiter. Das hilft auch der Bundesliga, wenn die bleiben.
Ja, 100%. Ey, ich war ja beim Auswärtsspiel von Bremen in Köln und da ging es mir um 3 Punkte für Bremen und ich war krass beeindruckt vom Stadion und Atmosphäre. So, das wäre eine Schande, wenn die sportlich abgehen würden. Ich kann mir aber auch genauso vorstellen, wie dieses Stadion wahrscheinlich ich mag diesen Instagram-Post, da mit 89 Minuten und 57 Sekunden steht es 0-1 und 91 Minuten und 43 Sekunden oder so steht es 2-1. Das muss ein Ekstase gewesen sein. Peter, ein alter Mitarbeiter von mir, mit dem ich auch den Wichtiges auf dem Platz-Podcast mache, der ist hier im Videoteam vom 1. FC Köln. Der ist live drin und der war einfach.
Du sagst das so, als wenn das jeder weiß.
Der ist ja in anderen Format. Ist auch nicht, ja. Peter Backspin, mein alter Mitarbeiter, der ist dort im Videoteam, im Videoteam vom 1. FC Köln. Der ist.
Adaptierst du die eigentlich?
Genau. Der ist gestorben an diesem Wochenende und wieder aufgestanden.
Also, okay.
Ja. Er muss zu Ende hören. Ja,
und dann ist er aber wieder gestorben. Also, du musst zu Ende hören.
Ja, er stirbt regelmäßig da in diesem Verein, glaube ich.
Ja, das.
Also, die Emotionen in diesem Verein sind, glaube ich, krass. Und da ich will nur auf das Bild, was er meint. Und das habe ich dann auch in diesen Video-Fernsehbildern gesehen von diesem einen Fan, der da durchgedreht ist da und so. Die müssen irgendwie drinbleiben. Irgendwie.
Ja, also Köln gehört auf jeden Fall in die erste Liga. Ich gehe da mit. Eddie und ich haben ja auch in Köln gewohnt ein paar Jahre und waren da auch häufiger mal im Stadion. Und das ist einfach auch wirklich eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Die ganze Stadt ist FC, egal wo du da hingehst. Und es ist auch nicht so, dass die Stadt gespalten wäre oder so. Ne? In anderen großen Städten hast du dann 2 Vereine, aber in Köln hast du nur den FC. Und das, also jetzt will ich jetzt Fortuna Köln oder so nicht Unrecht tun, aber das ist dann schon eine andere Größenordnung. Ja, die müssen eigentlich bleiben. Aber wenn sie runtergehen, hast du dann in der zweiten Liga nächstes Jahr.
Düsseldorf.
Sagen wir mal, ab Stand jetzt wird der HSV drin bleiben. Dann hast du Hertha, Schalke, Köln. Also das ist schon krass.
Allein die 4 reichen schon.
Ja. Muss ja trotzdem kannst einerseits natürlich die Geschichte als große emotionale Explosion erzählen. Das kann natürlich jetzt auch Kraft geben für die kommenden Spiele, die dann noch kommen. Aber die Kölner waren jetzt ja auch in diesem Spiel nicht überragend gut, das muss man immer wieder dazu sagen. Die sind halt immer noch bei sehr wenigen Toren, haben jetzt ein Tor auf dem Standard, ein Tor per Flanke gemacht, aber haben weiterhin das Team mit den wenigsten Toren aus dem Spiel heraus, was du auch in diesem Spiel wieder gesehen hast. Ich fand, am Ende haben sie dann die Chancen gehabt, aber da war es dann ja auch so ein Harakiri-Fußball, was du ja dann machen musst, wenn du 1-0 hinten liegst gegen Bochum. Davor haben sie sich halt sehr schwer getan, auch wieder an diesem sehr intensiven Pressing der Bochumer vorbeizuspielen. Klar, ist natürlich ein Abstiegskampf, Abstiegskampfmannschaft, und dann musst du da auch immer in diesen Kampf reingehen. Trotzdem wird das ja noch ein schwerer Kampf, wenn sie weiterkommen wollen. Dann müssen sie vielleicht auch mal irgendwann anfangen, Tore zu schießen. Und wenn ich jetzt schon wieder sehe, Davy Selke angeschlagen, ich weiß gar nicht, was mit dem jetzt ist, ob der.
Das sah auf jeden Fall nicht gut aus, so wie der rumgeflucht hat. Und Köln hat das Problem, also spielen jetzt in München.
Ein leichtes Spiel.
Ja. Es gibt keinen einfacheren Moment, jemals in München zu spielen für Köln. Trotzdem würde ich mit nicht so viel rechnen. Danach wird's aber wild, weil dann haben sie noch mal 2 direkte zu Hause gegen Mainz und in.
Aber sie haben keine.
Ich glaube, zu Hause gegen Darmstadt und in Mainz oder sowas.
Sie haben aber keine krassen Top-Mannschaft mehr vor der Brust. Es ist Darmstadt, Mainz, Freiburg, Union und Heidenheim. Also natürlich ist aus Sicht von Köln jeder Gegner ein schwerer Gegner. Ne, das ist ja ganz klar. Aber da ist auf jeden Fall was drin und jetzt ist die Frage, wie präsentiert sich Köln jetzt aufgrund dieses Last-Minute Sieges. Mhm. Können die daraus schöpfen? Gibt denen das Selbstvertrauen? Auch jetzt die Bayern, habt ihr schon gesagt. Also natürlich weiß man jetzt nicht so richtig, was man für Bayern dann kriegt. Ne? Eigentlich rechnet man so noch, man ist noch so drauf eingestellt, dass wenn die Bayern mal irgendwie verlieren oder vielleicht jetzt auch gegen Arsenal oder so nicht gut aussehen, dass es dann für die nächste Mannschaft meistens bitter wird. Mhm. Aber das sind halt andere Bayern dieses Mal. Es kann auch sein, dass jetzt einfach die Luft raus ist bis zum Ende der Saison und die einfach keinen Bock mehr haben. Weiß man nicht.
Also ich würde schon sagen, Bayern, wenn du dir, glaube ich, einen Saisonzeitpunkt aussuchen könntest vor der Saison, wann du gegen Bayern spielst, ist das doch jetzt der ideale Zeitpunkt.
Ja.
Zwischen den Arsenal-Spielen in der Bundesliga, wo es um nichts mehr geht, wo Bayern 2 Spiele am Stück nicht gewonnen hat, wo vielleicht noch eine Trainerdiskussion ist nach dem Spiel gegen Arsenal.
Ja.
Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt. Aber trotzdem kannst du da nicht mit einem Punkt rechnen. Trotzdem kannst du da trotzdem 5-0 unter die Räder kommen. Wenn jetzt zum Beispiel Tuchel nach dem Arsenal-Hinspiel entlassen wird, irgendwas, dann kommt ein Interimstrainer rein und sie gewinnen das Ding. Also weißt du, ja nie, was dann passiert.
Genau, genau.
Und trotzdem also, ist es schon der bestmögliche Zeitpunkt.
Wahrscheinlich
das Wichtige ist halt die beiden Wochen danach. Also Darmstadt musst du gewinnen. Also da gibt es keinen Weg dann vorbei. Das musst du gewinnen. Und dann Mainz solltest du auch gewinnen.
Das direkte, das wird ein Spaß gegen Mainz. Mhm.
Tolles Spiel.
Karneval.
Tolles
Spiel. Das wird richtig schön. Aber Stichwort Mainz, muss ich auch sagen.
Ganz bevor wir zu Mainz gehen gleich, ne? Entschuldigung.
Mach.
Kurz, put a pin in it. Oder sowas. Wir haben zwei Konstellationen, die für Köln möglich wären, falls sie die Relegation schaffen sollen. Ich sehe Mainz als die bessere Mannschaft, aber Köln hat das etwas bessere Restprogramm, muss man sagen.
Bochum einholen zum Beispiel.
Also ja, Mainz. Absolut.
Köln beide Bochum
einholen. Beide Bochum sogar noch einholen. Aber wir haben folgende Möglichkeiten, wenn Köln die Relegation spielt. Dann spielen sie entweder gegen Düsseldorf. Und das ist Derby. Köln-Düsseldorf-Relegation. Wirklich, weil es wird so ein bisschen überschattet, weil alle irgendwie schreiben, ja, hier, stell dir mal vor, Baumgart gegen Köln. Ja, okay, hätte auch eine gewisse.
Aber Düsseldorf gegen Köln.
Aber Düsseldorf gegen Köln ist halt Derby.
Mhm.
Und das wäre eine richtig interessante Geschichte, so als neutraler Zuschauer auch.
Stimmt, hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht, finde ich gut. Und ehrlicherweise, das Einzige, was ja so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass Mainz anfängt, Darmstadt richtig aus der Halle zu schießen und sich das erste Mal so aufzustellen, wie sie seit Wochen es sportlich zumindest versuchen.
Ich muss ja auch schon wieder den Pin da reinstecken. Ich weiß, du willst unbedingt über deine Lieblingsmannschaft aus Mainz reden.
Nee, ich wollte das einfach nur schnell abkanzeln, aber erzähl.
Wir müssen ja noch Bochum, weil das ist ja noch der nächste X-Faktor. Sie haben ja jetzt, könnte sich so ein bisschen als Pyrrhus-Sieg erweisen, weil sie, Kölner haben jetzt mit dem Sieg es geschafft, dass Bochum den Trainer wechseln wird.
Ist die Frage.
Also zum Zeitpunkt jetzt, wo wir hier sind, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber die Spatzen pfeifen das von den Dächern, dass das Thomas Letsch letztes Spiel war. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt da rein? Können sie da noch einen Umschwung schaffen? Was ist mit Bochum?
Ja, aber ich hab eine Zeitkapsel. Wenn wir das hier veröffentlichen, ist der Trainer entlassen und Stefan Kunz ist als Nachfolger installiert.
Ist er im Gespräch oder was?
Mhm.
Ich finde das eine sehr merkwürdige Entscheidung, muss ich sagen. Weil wenn Bochum gewinnt, wonach es 89 Minuten lang aussah, dann ist Bochum fast raus aus dem Abstiegskampf. Und der Trainer wird gefeiert. Weil, ganz ehrlich, was erwartet man jetzt in Bochum, außer jetzt, sag ich mal, einen Klassenerhalt? Ne? Also das muss ja das Ziel von Bochum sein. Für mehr reicht's bei Bochum einfach, stand jetzt zumindest nicht. Und jetzt haben sie auch ein bisschen unglücklich dann mit einem Doppelschlag in der 90. Minute oder 91. Minute verloren. Und jetzt ist plötzlich der Trainer. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Also das finde ich, natürlich kann man sagen, wenn du dieses wichtige Duell verlierst, dann ist der, aber ich finde, Bochum steht genau da, wo Bochum.
Ja, aber die Geschichte geht doch eine Woche vorher los.
Ja?
Ja. Wenn du zu Hause gegen
Darmstadt.
Darmstadt, genau. Geht zu Hause gegen Darmstadt 2-0 führst und in der zweiten Halbzeit das wegnehmen lässt, dann führst du in Köln.
Okay.
Und ich finde auch, es Quatsch, weil in der 89-57, da war er noch Trainer beim VfL Bochum und anderthalb Minuten später reicht es auf einmal nicht mehr und er ist nicht mehr Trainer vom VfL Bochum. Das finde ich auch ein bisschen Quatsch. Aber als Verantwortliche musst du schon sagen, zwei Spiele, du hast 6 Punkte in der Tasche, holst ein. Wenn du die 6 Punkte gehabt hättest, dann hättest du schon Mallorca buchen können. Jetzt musst du auf jeden Fall richtig aufpassen.
Die Tendenz ist halt schwach. Sie haben in 2024 2 Siege geholt. Gegen Stuttgart ein glücklicher Sieg und gegen die Bayern dieser emotionale Sieg. Aber ansonsten haben sie keine Siege geholt. Jetzt 6 Spiele ein Stück ohne Sieg in der Bundesliga. Und jetzt in 3 Spielen, wo sie wirklich alles klar machen hätten können. Gegen Mainz erst 2-0 verloren, gegen Darmstadt 2-2 und jetzt gegen Köln verloren. Also wirklich diese 3 wichtigen Spiele alle nicht positiv bestritten. 1 Punkt daraus nur geholt und dadurch reingerutscht. Man hat auch das Gefühl zuletzt, dass dieser Fußball von Thomas Letsch sich so ein Stück weit abgenutzt hat. Also dieses total Pressing und intensive, sehr aufs Zentrum fokussierte, dass sie da sehr viele Ballgewinne holen wollen, den Gegner die Passgenauigkeit möglicherweise drücken wollen. Das hat nicht mehr zu diesen Ergebnissen geführt. Auch personell ja zuletzt häufig so Entscheidungen, wo du dich da gefragt hast, ja, Jetzt zum Beispiel ohne Asano angefangen. Gut, der sah nach seiner Einwechslung auch nicht gut aus, aber Brozinski und Hoffmann waren auch vorne meistens allein auf weiter Flur. Da kam schon viel zusammen, was zuletzt so ein bisschen die Hoffnung in Letsch weggenommen hat. Also andererseits ist natürlich auch ein sehr später Zeitpunkt als in der Saison, den Trainer zu wechseln. Also jetzt kann man wirklich nur auf so einen emotionalen Effekt hoffen, denn was soll jetzt an 6 Spieltagen noch groß fußballerisch passieren beim VfL Bochum?
Ja, ich glaube, da spricht das Restprogramm. Also ich bin kein Freund von Trainerwechseln, ich bin Bremer. So, aber wenn du dir das anguckst, was sie da machen, wenn sie jetzt einen Trainer wechseln und vielleicht wirklich, so Stefan Kunz ist ja offensichtlich auf dem Markt, ein Ur-Bochumer und so, du hast halt theoretisch sogar die Chance, was Emotionales da aufzubauen. Und dann hast du jetzt mit Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim und Union 4-mal Niemandsland der Liga, spielst dann gegen die dann immer noch betrunkenen Leverkusener zu Hause oder die sich dann vielleicht aufs Europa-League-Finale oder DFB-Pokal-Finale vorbereiten müssen und am letzten Spieltag in Bremen. Das ist genug Potenzial, um die paar Punkte zu holen, die du brauchst. Und wenn du so weitermachst wie jetzt, dann
kann man auf jeden Fall so argumentieren. Also
es riecht alles nach Notbremse. Wenn nicht jetzt?
Ja klar, wann nicht? Ja, das ist der letzte Zeitpunkt, letzte Ausfahrt gewesen, sagen wir.
Wenn du die jetzt nochmal, dann lässt du dich von Heidenheim verdreschen. Oh, dann müssen wir gegen Wolfsburg ganz schnell den Trainer wechseln.
Ich finde eure Argumente alle gut. Ich frage mich halt nur, wenn er jetzt vorgestern gewonnen hätte. Dann würde man wahrscheinlich diese Diskussion nicht haben. Dann würde man ihn auf Händen tragen. Und das ist halt einfach irgendwie. Es gibt natürlich Argumente dafür, aber ich finde, ja, es ist auch als Außenstehender sehr schwer nachzuvollziehen. Ist das wirklich so, dass die Mannschaft nicht mehr funktioniert, das System nicht mehr funktioniert, muss da frischer Wind rein? Oder ist es manchmal, vielleicht sind es die kleinen Dinge.
Ja, ist ja auch, muss man ja auch sagen, wie du gerade gesagt hast, wenn das Spiel 2 Minuten früher abgepfiffen wird, gehen sie da 1-0 als Sieger vom Platz. Wenn sie halt vielleicht ein paar Schiedsrichterentscheidungen in den vergangenen Wochen anders ausgehen, sieht das auch anders aus. Also da ist natürlich auch viel Pech dabei. Und das war ja selten so, dass sie abgeschossen wurden. Das waren ja immer wirklich, wirklich knappe Spiele, die sie ganz knapp verloren haben, teilweise auch spät verloren haben. Also ist jetzt auch nicht so, dass da eine komplett unterirdische Mannschaft ist, die so im totalen Talflug sich befindet. Der kann vielleicht ein neuer Trainer was rausholen, vielleicht hätte Letsch auch noch was rausholen können, aber das werden wir dann erst sehen. Ist dann immer die Frage, wer kommt 5-2 dann?
5-2 gegen Gladbach, 1-4 gegen Red Bull, Rasenball. Also waren
ein paar Spiele dabei, aber es waren halt auch, wie gesagt, die Siege gegen Stuttgart dabei, es war halt das ganz knappe Ding gegen Freiburg war es, glaube ich, dabei, es war halt auch jetzt gegen Darmstadt 2-2, dass du auch gewinnen musst eigentlich, wenn du halt vorne die Dinger machst. Und dich nicht hinten so blöd anstellst.
Ja, also.
Und jetzt 2-1 gegen Bochum, wo du auch sagen kannst, hast du ja selber gesagt, wenn es halt 85 Minuten, kannst du sagen, wir haben defensiv okay gestanden, haben vorne unsere Chance gemacht. Wichtiger Sieg.
Ja, da hätten sie einiges klar machen können. Aber das zeigt eben auch, dass so ein bisschen die Angst auch in Bochum spürbar ist, weil sie lange Zeit eine sehr gute Ausgangsposition hatten, tabellarisch. Und jetzt kommt halt nicht nur Mainz, sondern es kommt auch Köln. Und damit hast du halt nicht nur den drohenden Relegationsplatz vor der Nase, sondern es kann auch direkt runtergehen. Und ich glaube, das ging dann sehr schnell in Bochum. Man hat, glaube ich, lange Zeit auch gedacht, in den direkten Duellen machen wir das klar. Und das hat jetzt eben nicht funktioniert.
Ja.
Und das heißt, das Restprogramm ist jetzt eben nicht mehr so, dass du, klar haben sie es in der eigenen Hand, aber nicht mehr gegen direkte Konkurrenten. So, ne? Und jetzt müssen sie gegen Heidenheim ran. Die sind unbequem. Wolfsburg hat einen neuen Trainer. Hoffenheim weiß, keine Ahnung, was du kriegst, 0-5 oder ein 5-0, weißt du vorher nicht. Union, schwer zu bespielen für ein Bochum, weil die eben auch so defensiv sind. Ne? Dann hast du Leverkusen, weißt du halt auch nicht, wie betrunken sind die noch. Wir werden frühzeitig Meister werden, vielleicht haben sie ja noch ein bisschen Bock dann. Und dann hast du Werder Bremen.
Kann auch sein, dass Leverkusen hoch motiviert sein wird, die erste Mannschaft zu sein, die ohne Niederlage
davon Bundesliga ausgeht. Davon weiß man nicht, wie es zu dem Zeitpunkt ist. Es kann halt auch sein, dass Leverkusen, wenn sie jetzt gegen West Ham oder wenn sie in der Bundesliga mal ein Spiel verlieren, dass dann auch die Luft raus ist, ne? Kann ja auch sein. Das ist, weiß man nicht.
Ich glaube, Bochum hat die nächsten 3 Wochen, da müssen sie es. Wenn sie es da nicht machen, dann wird es richtig schwierig. Mhm. Weil dann sind die anderen da und dann hast du in Union, bei Union, gegen Leverkusen und in Bremen 3 unangenehme Spiele, die du nicht haben willst. So.
Und jetzt kann ich dann dich ins Boot holen und dann endlich den Korken ziehen. Kommt ja auch darauf an, was Mainz macht in den kommenden Wochen.
Ja, und da frage ich mich so, ich habe eine kleine, wie gesagt, eine kleine Psychologiefrage dabei. Mainz macht das erste Mal seit Wochen das, was wir schon ein paar Mal gesprochen haben, dass die mal richtig jemanden aus der Halle schießen, sich richtig in den Rausch spielen, diese wunderschöne Melodie zum Torjubel immer da laufen lassen und so, alles Karneval. Und dann bricht ihnen Köln innerhalb von 2 Minuten quasi schon das eine Beinchen wieder weg. Weil ich frag mich, könnt ihr euch vorstellen, dass das einen Effekt hat? Weil du guckst auf die Tabelle und dann steht da die Tabelle schon, die vorläufige, weil du einen Tick früher beendet hast und du hast 4 Punkte Vorsprung. Und 2 Minuten später sind es auf einmal nur noch einer.
Ja, aber du musst ja.
Also glaubt ihr nicht, dass das einen Effekt hat?
Nee, das darf keinen Effekt haben, weil du kannst ja nur das beeinflussen, was du beeinflussen kannst. Du musst deine Hausaufgaben machen, du musst von deinem Haus kehren, so. Und du könntest ja auch genauso argumentieren, wie schlimm wäre es gewesen, wenn sie nicht gewonnen hätten. Dann wäre es ja noch schlimmer.
Vor allen Dingen auch andersrum, wenn Bochum gewonnen hätte, dann hätte ja Bochum immer noch 6 Punkte weg gewesen. Ja, also deswegen ist es so ein Spiel, wo es halt so oder so wäre es für Mainz.
Ich finde,
dass
Mainz auch durch so einen 4-0-Sieg gegen wirklich, muss man sagen, außerordentlich schwache Darmstädter, dass die auch den Druck aufrechterhalten. Ne? Also die zwingen ja dadurch auch sowohl Bochum als auch Köln auch abliefern zu müssen.
Ja. Also das, was wir jetzt gerade beim Bochum gesagt haben, diese direkten Duelle haben nicht funktioniert. Mainz hat jetzt aus 3 Punkte geholt gegen Bochum, hat 3 Punkte geholt gegen Darmstadt und jetzt kommt noch ein Spiel gegen Köln. Also da können sie mit 9 Punkten aus diesen Spielen rausgehen, was ja ein extrem auch gute Sache ist für sie.
Ja, auf jeden Fall Mainz. Und die machen auch einen guten Eindruck. Die haben sich auch nochmal verstärkt. Insbesondere Amiri ist, finde ich, eine sehr gute Verstärkung für Mainz gewesen im Winter. Und ja, die haben eine positive Stimmung einfach. Also der Trainer ist so emotional, der kriegt die Mannschaft. Und ich habe seit längerer Zeit das Gefühl, dass Mainz es schon noch schaffen wird. Ja. Und sie liefern da eben ab. Und sie auch souverän, ne?
Also aber was werden sie schaffen? Lass du sie Bochum noch holen?
Ja, also ich glaube, dass sie Bochum überholen. Also mindestens Relegation. Entweder sie schaffen es über die Relegation oder sie überholen Bochum. Ich glaube, ich habe es im Winter getippt und ich bleib dabei. Bochum spielt Relegation, Köln und Darmstadt gehen direkt runter.
Kennt ihr das Peter-Prinzip?
Peter, ja, das ist doch der Kumpel von Nico.
Peter Beckmann-Prinzip.
Kennt ihr das Peter-Prinzip?
Nee.
Dass man wird im Berufsleben so lange befördert, bis man irgendwann auf dem Posten ist, auf dem man maximal inkompetent ist. Mhm. Also man wird irgendwie zu weit befördert. Also eigentlich.
Man wird an seiner Kernkompetenz vorbeigefördert.
Ja, das ist bei mir passiert. In dem Moment, wo ich Rocket Beans gegründet habe, weit über meine Kompetenzen. Weit über meine Kompetenzen.
Ich habe manchmal das Gefühl, das gibt es halt auch bei Fußballern. Dass halt Fußballer sind sehr gut. Also es gibt sehr gute Fußballer, die aber dann dadurch, dass sie in der Mannschaft sehr gut sind, dann in eine Mannschaft kommen, wo sie dann aber nicht mehr so gut funktionieren, weil sie da halt nicht mehr so sehr gut sind, sondern da sind sie dann halt an dem Punkt der maximalen Inkompetenz, so böse gesprochen. Ganz, ganz böse gesprochen. Amiri ist halt so ein Fall, finde ich. Amiri hat halt bei Leverkusen nicht funktioniert, weil er dafür halt vielleicht nicht gut genug war, weil er auch ja so ein Spieler ist, der den Ball haben möchte, auch einer, der involviert sein möchte. Aber dafür, dass er das auf einem Leverkusen-Niveau macht, ist er nicht gut genug. Mhm. Aber bei Mainz ist er halt genau der perfekte Spieler. Der Spieler, der da die Ordnung reinbringt, der die Standards alle schießen darf, da extrem wichtig ist. Mhm. Der einfach so eine herausgehobene Rolle in der Mannschaft hat, wo er eindeutig der beste Spieler ist.
Genau, in Mainz ist er ein Leader. Ja. Und in Leverkusen war er Mitläufer.
Ja, so und das hat halt dann nicht funktioniert. Aber halt für sehr, er müsste bei so einer Mannschaft wie Mainz spielen und da so einfach herausragen. Weil das ist, glaube ich, so.
Das auch bei Jakic und Augsburg.
Ja,
ne? Das ist auch ein super Fit, einfach zwei Transfers, die beiden Mannschaften enorm geholfen haben.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum sie jetzt wieder reingekommen sind. Allein, was Amiri halt an Standardstärke mitbringt. Weil Tore schießen war ja immer schon ein Problem der Mainzer und ist es auch so ein Stück weit geblieben, haben jetzt auch in der zweiten Halbzeit davon profitiert, dass Darmstadt irgendwann aufgemacht hat und sie dann einfach eingeladen hat zum Tore schießen. Aber dass du jetzt diese Option Standard hast als Mainzer, wo du einfach sagen kannst, okay, im Zweifelsfall spielen wir die Flügel lang, das Schlimmste, was passiert, ist eine Ecke und dann schießt uns Amiri eine geile Ecke, das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Also Amiri ist da schon ein sehr, sehr wichtiger Transfer gewesen und auch momentan wirklich am richtigen Punkt in seiner Karriere, auch um nochmal so auf sich aufmerksam zu machen.
Ich habe mich geärgert, den hätte ich in Bremen gerne gesehen. Da war ja auch, da ist der Name ein paar Mal aufgetaucht.
Ja.
Hat aber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gereicht.
Ja, das ist so ein Spieler, der halt leider, ich glaube nicht, dass der auf so einem Leverkusen, Dortmund,
Bremen,
Frankfurt auch ein Niveau funktioniert, aber der Bremen wäre der super. Köln, Mainz, da ist der halt dann der herausragende Spieler und extrem wichtig.
Ja. Und guter Transfer, wie gesagt. Von Mainz. Jo, dann müssen wir über Darmstadt nicht so viel sprechen. Das ist bei allem Aufbäumen ist es zu wenig und sie werden, es ist ähnlich wie in Leverkusen, Frage der Zeit, als sicherer Absteiger demnächst irgendwann feststehen.
Ja, das tut mir leid, so ein bisschen, aber das war jetzt so, wenn wir sagen, das wäre der erste Sargnagel gewesen bei Köln, muss man jetzt sagen, das war so der vorletzte Sargnagel bei Darmstadt. Das kommt noch der letzte, wenn es theoretisch nicht mehr möglich ist, aber auch praktisch gesehen, dass die jetzt noch 9 Punkte aufholen auf Mainz. Auch bei der Art, wie sie spielen. Die sind, das ist leider, hat sich genauso bewiesen, wie wir alle, wie wir ja alles vor der Saison vorausgesagt haben. Dieser Kader ist individuell nicht gut genug für die Bundesliga. Da kannst du halt dann hinwechseln von Fünferkette auf Viererkette, kannst du machen, was du willst. Personell immer kommen natürlich noch viele zu mit Verletzungen, aber einfach der Grundkader ist nicht gut genug für die Bundesliga.
Was hättest du gesagt, der Kader von Heidenheim im Darmstadt-Trikot auch individuell nicht gut genug für die Bundesliga?
Nö. Warum? Meinst du, dass das Trikot schuld ist oder wie?
Nein, das ist die Frage. So, also woran liegt's? Weil, also rein auf dem Papier ist ja der Heidenheim-Kader vor Saisonbeginn.
Ja, wenn du halt guckst, dass jetzt du hast Beste, du hast Nationalspieler.
Ja, wir kommen hier nicht mit im April. Ich rede von
Jahresbeginn. Ja, aber der Kader war ja schon im Jahresbeginn da. Mhm. Vielleicht haben wir es noch nicht gesehen.
Das meine ich. Ja, hättest du keine Chancen gehabt, irgendwo im Darmstädter Kader
das ist jetzt, zu sehen unter anderen Voraussetzungen? Du bringst mir jetzt in eine ganz schwierige Lage, weil ich jetzt mich selbst hier so loben muss, weil ich ja sagen muss, ich habe aber vorhin schon gesagt, dass Darmstadt nicht absteigt, so, weil halt eben der Kader von Darmstadt besser ist, weil halt Darmstadt halt eben noch ein Beste der Nationalspieler geworden ist. Heidenheim hat ein Beste der Nationalspieler geworden ist. Die haben einen Kleindienst vorne drin, der jetzt auch in der ersten Liga seinen Torriecher entdeckt hat. Die haben halt noch ein Dingschi sich geholt, clevererweise. Den muss ich sagen, habe ich nicht ganz so stark geschätzt wie vor der Saison, wie sie jetzt ist.
Ich auch nicht. Der Bremen auch nicht.
Die sind halt in der. Auch nicht. Wenn du jetzt siehst, Dingschi geht halt zu Freiburg. Beste kann sich wahrscheinlich auch im Sommer den Verein aussuchen. Also da hast du einen riesen Unterschied zu Darmstadt einfach.
Was Nico meint, ist ja, dass vor der Saison hätte man die ungefähr auf ein Niveau geschätzt.
Das meine ich.
Und ja, aber ist ja auch legitim, das so einzuschätzen. Aber manche Spieler entwickeln sich dann eben in der Bundesliga und manche halt nicht.
Und ich finde das so krass.
Bei Darmstadt war offensichtlich nicht so viel Talent vorhanden wie bei Heidenheim oder was auch immer die Gründe sind. Bei Heidenheim haben sich jetzt schon einige Spieler, du hast ja schon ein paar genannt, echt top entwickelt und bei Darmstadt halt nicht.
Manche Sachen sind auch Glück. Also Darmstadt hat ja auch ständig Verletzungen gehabt. Immer hat irgendjemand gefehlt. Da kannst du dich auch nicht entwickeln. Heidenheim, die haben alle durchspielen können. Die erste Elf spielt da ja fast komplett durch. Das sind ja auch immer mal so Glück-Pech-Dinge einfach. Ja.
Und man muss sagen, dass Heidenheim auch auf dem Transfermarkt mit Dingschi zum Beispiel sich noch massiv verstärkt hat, ein Spieler, der...
Aber da sind wir ja dabei, der vor Saisonbeginn, das ist eine Wette, Alter, der hat in Bremen drei Jahre lang hat er nicht gespielt.
Genau, aber es geht ja, es ist eine Wette, aber er hat eben funktioniert und er hat dort ein Umfeld gefunden, in dem er aufblühen kann, ist der schnellste Spieler der Liga, der natürlich dann auch, wenn du ein bisschen defensiver stehst und der Außenseiter bist, natürlich auch super die Räume dann einfach bespielen kann und gegen halt Darmstadt auch Tietz zum Beispiel verloren hat, der in der zweiten Liga ein Torgarant war und der dann eher nicht adäquat ersetzt wurde. Also Darmstadt ist vermutlich vielleicht sogar schlechter aufgestellt als in der zweiten Liga. So. Und das ist ja schon auch absehbar gewesen, dass das schwerlich funktionieren kann. Und da ist natürlich auch der Trainer Lieberknecht auch komplett hilflos. Also was willst du da rausholen? Und deswegen wird hoffentlich auch zu Recht da nicht über den Trainer diskutiert. Und der hat in der zweiten Liga eine Chance, einen neuen Anlauf zu nehmen. Ja, das reicht dann einfach nicht. Was ist lustig?
Ja, alles gut, ich wollte lustig.
Das ist ein Joke.
Nur ein Joke.
Tim Kleindienst heißt im Englischen Timothy Small Service.
Es geht darum, weil Stichwort Spieler und unterschätzen und Tim Kleindienst ja einfach ein wahnsinniger Bomber gerade ist. Und ich am Wochenende auf so ein Meme gestoßen bin, dass jemand gesagt hat, wenn er Timothy Small Service heißen würde.
Und Engländer wäre
würde 40 Millionen wert sein, jetzt ist sein Marktwert 4 Millionen.
Er ist halt aber auch schon, wie alt ist der? Der ist schon ein bisschen älter, ne?
Das ist jetzt schon so auf Pick-Climber-Niveau.
Ja, ist ja gut.
Erzähl
mir nichts vom Niveau hier in dieser Gruppe.
Schnell weg da. Lass uns
Abstiegskampf bleiben. Heidenheim ist doch gut,
Wir bleiben im Abstiegskampf, weil es gibt noch den gehobenen Abstiegskampf.
Ah, okay.
Und das war an diesem Wochenende Wolfsburg gegen Mönchengladbach. Zwei Vereine, die beide sich dem Sog entziehen wollen, aber nur eine Mannschaft hat es so halbwegs geschafft. Und das ist vielleicht auch etwas überraschend. Gladbach, die 3-1 gewonnen haben in Wolfsburg, die, Verzeihung, es ist lächerlich, die mit Hasenhüttl einen neuen Trainer haben, wo man dann dachte, okay, jetzt kommt Wolfsburg mal ein bisschen ins Rollen und Gladbach zuletzt eben auch nicht souverän, aber es kam alles anders. Warum?
Weil Gladbach das geschafft hat, was sonst ihre Gegner meistens schaffen, eine Leistungssteigerung. Also sie haben eine Leistungssteigerung nach der Pause, wo sie dann gesagt haben, wir stören früher. Dann hat auch die Doppel-6, die neu formierte aus Itakura Weigel, deutlich besser funktioniert. Also Wolfsburg ist gar nicht mehr in die Räume vorne reingekommen. Und dann haben sie auch ihre Chancen reingemacht. Also das Itakura-Ding geht auch nicht jedes Mal rein im Laufe der Saison. Also da hast du halt ein schönes Du hast ein schönes Spiel gehabt und der eine schöne Leistungssteigerung gehabt von Gladbach, die auch jetzt wichtig war, um den Trainer zu stärken.
Mhm. Ja, unbedingt. Absolut. Und es war auch wirklich wichtig, weil es nicht so abwegig ist, dass Gladbach da unten noch mit reinrutscht. Jetzt sieht es natürlich besser aus. Aber davor muss man sagen, der Atem der Konkurrenz kommt immer näher.
Ja, auch das ganze Feeling in Gladbach war ja sehr, sehr negativ, auch durch das Pokal aus, durch dass du in der Liga in den vergangenen Wochen einfach nichts gerissen hast, dass egal, was du taktisch probiert hast, es hat selten funktioniert und es hat vor allen Dingen nie über 90 Minuten hinweg funktioniert. Mhm. Einfach um diese Stimmung jetzt mal wieder zu drehen, um einfach zu sagen, wir haben jetzt wieder ein Spiel gewonnen, wir haben jetzt wieder die Initiative in der eigenen Hand, das war, glaube ich, enorm, enorm wichtig.
Ja,
Wolfsburg ist, es ist halt wie bei all diesen Vereinen, die da, du hast das schon mal vorhin bei Hoffenheim gesagt, das ist halt das Problem, dass die alle nicht konstant sind. Und du weißt ich könnte jetzt bei einem Freiburg, Wolfsburg, Gladbach, Hoffenheim, da weißt du nie, was rauskommt. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass Gladbach, weil letzte Woche hat Wolfsburg noch recht souverän gewonnen, da hast du noch gedacht, so, okay, Hasenhüttl, jetzt verlieren sie zu Hause gegen Gladbach. Auch auf so eine komische Art und Weise, auch so mit vielen individuellen Fehlern. So ein Lofro Meier kommt rein und verschuldet quasi direkt einen Gegentreffer. Und ja, irgendwie wird man nicht so richtig schlau. Die haben auch immer mal wieder so Ralf Hasenhüttl auf der Trainerbank gezeigt. Der war außer sich. Also der war wirklich so fassungslos teilweise. Ich werd aus Wolfsburg auch überhaupt nicht schlau. Und auch aus Gladbach irgendwie auch nicht. Also die haben ja das Potenzial, die haben ja eigentlich, haben wir auch schon oft gesagt, die haben eigentlich so eine ganz gute, auch erste Elf. Die sind vielleicht in der Kaderbreite nicht so stark, aber die haben echt ein paar interessante Spieler. Mhm. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, da sind wir wieder an dem Punkt, wenn jetzt Gladbach zum Beispiel verloren hätte gegen Wolfsburg, bin ich mir sicher, dass wir über Seoane hier diskutieren.
Ja, natürlich. Würden. Aber da muss man ja sagen, das haben sie ja selbst. Es war jetzt nicht so ein Last-Minute-Sieg wie bei Köln, sondern es war ja wirklich in der zweiten Halbzeit eine dominante Leistung, wo sie auch dann defensiv gut gestanden haben, gesagt haben, hey, jetzt sind wir 1-1, jetzt nehmt ihr mal Ball, zack, 2-1, jetzt habt ihr noch viel mehr Ball und Wolfsburg ist ja nichts mehr eingefallen. Bei Wolfsburg kam halt ein bisschen hinzu, dass sie auch nicht mit der A11 spielen konnten, Lacroix, rote Karte, Sperre, gelbe Karte, Sperre für, jetzt bin ich gerade auf dem Schlauch, in der Abwehr auf jeden Fall noch ein Innenverteidiger, gelb gesperrt. Dann Gerhard als Linksverteidiger aufgestellt. Das ist ja auch nicht ihre beste Elf, die sie da bringen konnten. Also war schon ein schwieriges Spiel. Gerade müssen wir kurz gucken, wen habe ich denn da jetzt gerade auf dem Schlauch stehen? Wer war denn gesperrt? An der Innenverteidigung. Cäsiger.
Ja, okay. Aber ich finde jetzt Bornau und Jens ist jetzt auch eine Bundesliga-taugliche Innenverteidigung.
Das stimmt, aber es sind natürlich ihre zwei spielschwächeren Innenverteidiger. Und wenn du dann in der zweiten Halbzeit, hatten sie, glaube ich, 70% Ballbesitz zwischendurch. Mhm. Und Arnold ist dann auch immer wieder, hat dann sehr viel des Spiels an sich gerissen, weil dann eben von hinten nichts kam. Und dann hat der wieder im Mittelfeld einer gefehlt. Also hat dann wieder so eine Kettenreaktion ausgelöst. Und spielerisch sind der sowieso nicht besonders stark. Und Ralf Hasenhüttl hat auch gesagt, naja, ich bin jetzt seit 2 Wochen hier, ich konnte noch nicht viel machen. Da ist natürlich nicht einfach. Aber glaubt ihr, dass sie dann nochmal unten reinrutschen? Das glaube ich nämlich
nicht. Was jetzt? Wolfsburg kann ich mir schon vorstellen. Ja. Oh, es hängt. Also, so weit sind die jetzt nicht vom
5 Punkte.
Punktpolster. Das ist also, würde ich sagen, am nächsten Spieltag, stell dir vor, die verlieren wieder. Dann geht dir nämlich nochmal der Kackstift. Und dann wächst der Druck nochmal. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt einen souveränen Sieg einfährst, aber jetzt haben sie noch auswärts in Leipzig, zu Hause gegen Bochum, das wird natürlich enorm wichtig. Auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Darmstadt, auswärts gegen Bayern, zu Hause gegen Mainz.
Also wenn sie absteigen, sind sie selbst schuld. Die haben jetzt noch 3 wirklich machbare Heimspiele.
Wir haben auf jeden Fall 3 Heimspiele, wo sie den Klassenerhalt klar machen können.
Ja.
Und das werden sie wahrscheinlich auch machen.
Was glaubt ihr denn, wie viele Punkte braucht man?
Tja. Ja, weniger als in der
6 Spiele Liga,
auf jeden Fall.
Früher hat man immer gesagt, das weiß ich noch, zu schlechteren Zeiten hieß es immer die 40 Punkte.
Deswegen ja nochmal Glückwunsch an Eintracht Frankfurt an der Stelle.
Die 30 Punkte.
Heutzutage reichen 40 Punkte fast für Europa League. Also, ich schätze mal, mit 35 reicht wahrscheinlich schon, ne?
35 reicht locker. Fall. Also, dann für 35 müsste Mainz jetzt noch 4 Spiele gewinnen von 6. Mhm. Also,
ich glaube auch ehrlicherweise, und da bin ich nämlich bei der Frage, ob Wolfsburg noch reinrutscht, ich auf Bremen gucke und sage 31 Punkte und es fühlt sich alles echt negativ an und trotzdem fehlt mir da, also das ist so ein latentes Gefahrengefühl, aber mit 31 Punkten.
Also letztes Jahr warst du mit 34 sicher und mit 33 war Stuttgart in der Rehle.
Ja, letztes Jahr war besser. Mhm. War besser vom Niveau da unten.
Aber ich kann mir, ich, also Mainz 3 Siege erst aus 6 Spielen, das ist schon eine Menge.
Ja, aber das ist eine Menge, aber da muss man sich halt einfach angucken, gegen wen die spielen noch. Und die haben Köln noch, die haben Hoffenheim, Heidenheim, also das.
Ich glaube aber schon, dass Wolfsburg unterer 30er wird, glaube ich, dieses Jahr reichen, um da.
Ja, ich glaube, also um auf Wolfsburg nochmal zurückzukommen, ich glaube, ein 4 Punkte, ein Sieg und unentschieden und du hast das, glaube ich,
geschafft. Ich glaube, ja, wenn die halt 2 Heimsiege noch holen, dann sind sie auf jeden Fall durch.
Ja, genau.
Ja, aber es ist nicht ohne Gefahr da unten, muss man sagen. Und wenn man jetzt möchte, kann man eigentlich Union auch noch mit dazu zählen.
Zu denen kommen wir ja gleich bei Leverkusen.
Ja, wieso nicht jetzt?
Ja, mach das gerne.
Fangen wir erstmal von unten nach oben,
ne? Oder? Wir machen halt diesmal die Leiter hoch, wieso denn nicht? Union gegen Leverkusen, das war ein 0-1, was man in der Form fast schon erwarten konnte, weil Union natürlich immer sehr defensiv ist und darauf bedacht, hinten nichts zu kassieren und Leverkusen in den letzten Wochen eben nicht mehr diesen Hurra-Fußball spielt, sondern sich auch mal mit einem 1-0 begnügen kann. Dementsprechend war das etwas folgerichtig. Das Spiel war zum Ende der Halbzeit hin fast schon so ein bisschen entschieden. Da gab es kuriose Situationen. Wir haben erstmal Gelb-Rot für Robin Gosens. Dann haben wir den Handelfmeter von Flo Wirtz. Und daher muss man diskutieren, ob da ein Trimmel nicht eigentlich auch schon runtergeht. Und dann hast du 1-0 für Leverkusen und 45 Minuten gegen 9 Leute. Und über die Szene würde ich ganz kurz sprechen. Und zwar ist ein Schuss und Trimmel macht so die Hand raus. Und er hat auch hinterher gar nicht groß versucht, so zu tun, als wenn das jetzt nicht eine bewusste Handlung gewesen wäre. Und dann geht der Ball an den Innenpfosten und raus.
Und es gibt Elfmeter.
Und da ist jetzt die Frage.
Gelb.
Nee, gerade nicht mehr gelb.
Doch.
Haben wir gar nichts gesehen.
Die Frage ist, warum ist das nicht rot?
Ja, gute Frage. Nächste Frage.
Ja, das kann dir nur der Schiri beantworten. Ich tippe auf Mitleid. Ja. Ja, wirklich. Also ist das Einzige, was mir einfällt, dass er sich gesagt hat, okay, wenn ich den jetzt noch einen Spieler wegnehme und einen Elfmeter gebe. Ich kann mir das nur mit Menschlichkeit erklären.
Ich weiß nicht, ich habe es da auch nicht ganz, ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen, deswegen ist das schwierig. Gibt es da vielleicht irgendwie so eine besondere Regelung? Weil das war doch dann ein Tor, das aber abgepfiffen wurde wegen Abseits, glaube ich.
Nee, oder? Also der Ball ist gegen Innenpfosten gegangen, oder was meinst du jetzt?
Nee, es war Hand, Innenpfosten, wieder rein.
Ach so,
Tor,
danach.
Abseits, zurückgepfiffen. Ja. Ja. Ah, Hand. Elfmeter,
genau.
Tor.
Könnte man halt sagen, es war keine Verhinderung in einer klaren Torchance, weil es ja. Nee, es war ein Abseitstor.
Nein, nee, aber das Ding ist, guck mal, nochmal. Wir brauchen gar nicht diese Abseitssituation mit einbeziehen, weil, wenn er macht eine bewusste Bewegung in den Ball rein. Ja oder nein? Ja.
Ja, das ist so unstrimmig.
Okay.
Für mich ist das klassische Beispiel für ein Anspiel.
Aber ich will jetzt mal so eine Logikkette machen. Ja. Er macht eine Bewegung in den Ball rein? Ja oder nein? Ja. So. Er verändert die Flugbahn des Balles? Ja oder nein?
Ja.
Ja. So. Der Ball geht gegen den Innenpfosten. Das heißt, wenn er die Flugbahn verändert, würde er reingehen.
Wenn er sie nicht verändert.
Wenn er sie nicht verändert wäre, würde er reingehen. Sonst würde er nicht auch gegen den Pfosten gehen, nachdem er die Flugbahn verändert hat. Das ist ja schon Innenpfosten.
Ja, aber du weißt nicht, ob er reingeht. Das ist natürlich immer so eine schwierige.
Aber wo soll er denn sonst hingehen?
Zum Torhüter, dass der Torhüter ihn hält.
Na, war da überhaupt so, wo war der Torhüter zu dem Zeitpunkt?
Das weiß er
ja, aber es ist immer detektivisch. Es ist ja, glaube ich, egal, wo der Torhüter ist. In dem Moment, wo du eine klare Torschance verhindert, ist es ja eigentlich rot.
Es ist rot. Ich will jetzt nur darauf hinaus.
Aber doch auch im Strafraum bei 11, Doppelbestrafung, gibt es das alles noch?
Ja, aber es ist ja kein Fall von Doppelbestrafung, weil es ja kein Tackling war. Doppelbestrafung
ist aber
ja
rot und Tor ist ja trotzdem Doppelbestrafung.
Ja. Ja, aber es war ja kein Tackling, sondern es war ein Handspiel. Also, während einer klaren
aber Torschance. Das ist ja eine Doppelbestrafung.
Ja, ist eine Doppelbestrafung, ja.
Also wir müssen zum Glück, wir reden jetzt einfach drüber, weil es natürlich eine sehr kuriose Szene war. Sie hat zum Glück keinen Einfluss aufs Ergebnis großartig, ne? Weil Leverkusen hat das Spiel gewonnen und deswegen müssen wir nicht allzu lange drüber sprechen. Aber es war trotzdem eine seltsame Geschichte, die ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden habe. Vielleicht, wenn er auf der Linie steht, ist es klarer, ne? So Suarez-mäßig oder so, keine Ahnung. Jedenfalls spielt Union dann 45 Minuten in Unterzahl. Leverkusen versucht das Spiel so souverän wie möglich zum Ende zu bringen. Und kann es höher gewinnen, aber hat auch nicht mehr das letzte Bedürfnis danach. Ne?
Letztendlich kann man auch mal hier über Renault sprechen, der eine tolle Partie gemacht hat, der wirklich viele, viele Großchancen von Leverkusen entschärft hat, sich da wirklich in jeden Ball reingelegt hat. Sonst wäre das deutlich höher ausgegangen. Und Leverkusen, für Leverkusen gab es aber auch keine Gefahr. Also auch wenn es jetzt nur ein 1-0 war und du sagen kannst, ja, müssten die jetzt nicht 5-0 aus dem Stadion schießen. Die hatten das Spiel mehr oder weniger gewonnen und konnten sich jetzt überlegen, wie machen wir es? Hatten ja dann auch ihre Chancen, ja, dann Renault dann verteidigt und so. Aber da gab es ja keine wirkliche Gefahr. Also es gab ja nicht mal wirkliche ernstzunehmende Konter, so wie ich das in Erinnerung habe. Also es war einfach mehr oder weniger gelaufen.
Ja. Haben auch nicht gewechselt, sondern dann durchspielen lassen und haben dann halt sich den Ball hin und her gespielt.
Ja.
Mhm. In so Manier.
Könnt ihr das? Boniface kam zurück, das kann man nochmal erwähnen.
Ja. Hat ja Euroleague auch schon, gerade DFB-Pokal schon gespielt. Ja.
Und da gab es auch so 2, 3 Szenen, habe ich genau hingeguckt. Mhm. Sehr mutig im Zweikampf gewesen. Also es ist ja immer so ein bisschen, wenn du aus einer Verletzung kommst, dass du vielleicht dann so ein bisschen denkst, so, ah, da springe ich jetzt drüber oder so. Nee, der war direkt. Der war direkt on point, sehr selbstbewusst in den Zweikämpfen. Da habe ich echt drauf geachtet. Also ging dann doch schneller.
Zum ersten Mal in der Saison jetzt, dass Leverkusen im Prinzip 3, wenn ich mal Losek mal rausziehe, 3 gesunde Mittelstürmer hat. Denn zu Beginn der Saison war Schick verletzt, hatte nur Boniface. Dann hat Boniface sich verletzt, dann kam Schick langsam wieder, aber war auch noch verletzungsanfällig und hat nicht richtig funktioniert, bis auf das Bochum-Spiel, wo er einen Hattrick gemacht hat. Haben sie Iglesias gekauft, der auch nicht billig war. Und jetzt sind auf einmal alle fit. Das heißt, Boniface, Schick, Iglesias stehen Leverkusen in den kommenden Wochen zur Verfügung da vorne drin.
Ja, das heißt, ich meine, überleg mal, wie geil muss das gerade sein, in Leverkusen Spieler zu sein? Also wirklich, also ich habe mir neulich so ein Video angeguckt, irgendwie so ein Xabi Alonso-Training. Das ist einfach nur geil. Das hat mich, da habe ich gesagt, fuck, bei dem würde ich auch gern trainieren. So, der macht die Übung richtig mit, aber natürlich auch richtig gut, weil halt fucking Xabi Alonso ist noch nicht 72 ist, sondern halt einfach noch krass kicken kann. Alles, was der sagt und den Leuten sagt, ist Hanne Fuß, die hängen an seinen Lippen. Der geht damit voll Ehrgeiz rein, macht bei den Übungen mit, zeigt denen, wie sie es machen sollen, aber auf so eine coole Art. Der hat ein Charisma, eine Ausstrahlung, wo ich mir dann, ich nenne jetzt keine Namen, aber andere Trainer vorstelle auf dem Trainingsplatz, die mit ihrem Bierbauch maulend am Spielfeldrand den Spielern sagen, renn! Ja, wo ich mir denke, so, dann weißt du bist quasi deutscher Meister. Du weißt, du wirst, obwohl du nie damit gerechnet hast, wirst du deutscher Meister. Das heißt, es gibt auch kein jetzt Gehate, wer kriegt wie viele Minuten, weil du gerade die 3 Stürmer ansprichst, sondern alle 3 Stürmer werden am Ende die Trophäe hochhalten und sagen, wir haben unseren Beitrag gemacht, wir sind deutscher Meister. Wir können sogar das scheiß Triple gewinnen. Oder das Triple, ein Triple. also, das ist einfach, das muss so fucking geil sein. Die sind alle in Topform. Ja, also du weißt ja gar nicht, ob ein Adli spielt, ein Loschek, ein Teller, wenn die reinkommen, die bringen alle Leistung. Da gibt's eigentlich keinen, wo du sagst, was will der im Leverkusener Kader, sondern du denkst dir jedes Mal so, Alter, den haben die ja auch noch. Frimpong saß auf der Bank. Mhm. So, weißt du? Du weißt gar nicht, Kosunu Hinkapi, wen willst du eigentlich auf die Bank setzen? So, Tabsoba noch nicht wieder da, ja? Also, oder doch, ist er, saß auf der Bank. Ein Jonas Hofmann, den wir am Anfang der Saison, der hat geknipst und gescored wie sonst irgendwas, der wird überhaupt nicht mehr eingesetzt. So. Also, das ist schon Palacios, den wir hier gelobt haben, wurde geschont. Ich kann, ja, es ist Wahnsinn. Also, man kommt nicht aus dem Schwärmen raus.
Jetzt ist die Situation, dass sie kommende Woche deutscher Meister werden können.
In Bremen.
Wenn Bayern nicht gewinnt, sind sie. Nee, wenn Bayern und Stuttgart nicht gewinnen, sind sie Meister schon.
Auf der Couch.
Auf der Couch. Und wenn sie aber gegen Bremen gewinnen, sind sie Meister, egal.
Wie auf der Couch, das wird verstehe ich nicht.
Die spielen erst Sonntagabend.
Ach so.
Also die haben erst Sonntagabend ihr Spiel und Stuttgart und
Moment, das Bayern heißt,
spielen Samstagnachmittag.
Die wären Meister, ohne selber zu spielen.
Ja.
Wenn Bayern verliert. Und Stuttgart.
Ja.
Und beide. Stuttgart gegen Frankfurt gewinnt, dann ist egal.
Ja. Aber unabhängig davon, wenn sie gewinnen, sind sie Meister. Sie müssen nur gegen Bremen gewinnen.
Das klingt ja jetzt doppelt.
Vielleicht machen sie es dann extra nicht, um im eigenen Stadion zu gewinnen.
Ja, sie spielen ja zu Hause.
Achso, spielen zu Hause.
Ja, es kommt darauf an. So. Also es klingt erstens surreal, Bayer Leverkusen wird Meister. Klingt immer noch so ein bisschen surreal, auch wenn wir jetzt lange Zeit hatten, uns vorzubereiten. Aber es kommt dann doch plötzlicher, als man erwartet hat, wie bei so einer Geburt.
Wo danke
man so
Bayern denkt, an der Stelle nochmal.
Also, man hat noch ein paar Wochen Zeit, dann 2 Wochen vor dem Stichtermin, dann ist aber plötzlich, oh, jetzt kommt das Kind. Und genauso klingt das seltsam, ja, wenn Bayern oder Stuttgart gewinnt. Klingt ja auch seltsam, weil Stuttgart ja auch noch punktgleich mit den Bayern da auf Rang 2 rum.
Können Vizemeister werden.
Umdoppelt.
Das ist echt so.
Ja, da hat ja auch immer an engerer Stelle diese Arroganz mal aus dem Verein rausholen wollen, dass sie selbstverständlich Zweiter werden, wenn der VfB Stuttgart jetzt anfängt, das ganze Rennen mitzumachen.
Mhm.
Ja. Aber wie ich habe es dir eben schon gesagt, es spricht alles dafür, dass Werder Bremen in Leverkusen gewinnt. Ode 6, glaube ich, nochmal wieder 6 Leute ausgefallen und so.
Ich sag mal so, wenn du jetzt gegen Bayer Leverkusen spielen willst, dann würde ich sagen, wenn sie Meister sind und dann noch in der Europa League dabei sind, ich glaube, das ist dann das, die geilen Zeitpunkte. Mhm. Aber es ist jetzt nicht der schlimmste Zeitpunkt zwischen diesen beiden Europa League Viertelfinals, wo sie halt jetzt 16 Punkte Vorsprung haben, nach Leverkusen reisen zu müssen, in
Anführungszeichen. Ja, ja, aber also jetzt mal ganz, ganz ehrlich, bitte ganz kurz, die werden am Sonntag gewinnen, Sonntagabend gegen Werder Bremen.
Das ist wahrscheinlich das Szenario.
Ja, genau. Und dann hat sich das Ganze
erledigt. Ja, ich meine, wie geil ist das denn? Dann können die am Sonntag da ihren Meistertitel feiern. Oh, ist doch wunderbar.
Ja, ich bin mal gespannt.
Aber auch irgendwie nicht. Weil.
Zu Hause.
Ja, guck mal, die werden zum ersten Mal deutscher Meister.
Ja.
Die ganze Truppe, Schatz geschafft. Es ist alles. Und was ist das Ergebnis? Oder, und wie feierst du es? Eine Kaltschorle im Stadion, Montag frei, Dienstag vorbereiten auf Rückspiel gegen West Ham.
Ja, aber es ist auch wenigstens dann zu Hause das Spiel.
Ja, ich rede nur davon, dass du dieses, also, versteht mich, ich nicht in die falsche Richtung abbiegen. Ich denke mir nur dieses romantische von, es ist 34. Spieltag, du wirst deutscher Meister und ab von da an kannst du einfach 3 Wochen lang feiern und weißt nicht mehr, wo.
Ich weiß, was du
das
meinst,
hätte eine andere Zelebrierung dessen, was da jetzt vor denen steht, als einmal kurz abklopfen, nächste Woche ist wieder wichtig.
Ist so blöd denn dieses Jahr mit EM dann auch noch danach der Saison? Weil du könntest ja sonst nach dem Pokalfinale werden sie bestimmt dann irgendwas.
Und es ist wirklich ein Fluch des Erfolgs, ein Fluch der tollen Taten und sowas alles, dass sie noch eine komplette Saison haben, wenn sie es richtig machen, die bis nach dem DFB-Pokalfinale, glaube ich, sogar reicht, ne? Wenn das Oberliga-Finale ist, glaube ich, sogar noch, oder ist das kurz davor?
Das davor, glaube ich.
Ja. Aber bis nach Bundesligaspiel, das ist schon alles ziemlich
stark. Also, ja. Euroleague-Finale, lass uns mal jetzt nicht so weit gehen. Die haben jetzt erstmal eine hohe Hürde. Die müssen gegen West Ham ran. Das unterschätzt das nicht. Die Bundesliga ist sehr schwach dieses Jahr.
Ja, du hast Fan.
Okay, und du musst erstmal.
Du bist immer so pessimistisch.
Nein.
Wir sind doch jetzt alle Bayer Leverkusen. So, zack, Triple
Bayer Leverkusen. Ich weigere mich im Viertelfinale mit einem schweren Gegner vor der Brust, mit einigen schwierigen Gegnern im Wettbewerb einfach zu sagen, dass das Finale, wann ist das Finale denn?
Mein Vater hat immer zu mir gesagt, wer optimistisch ist, der weiß zu wenig.
Mhm. Aber wie hat Eintracht Frankfurt den Europapokal gewonnen? Dadurch, dass sie gesagt haben, Barcelona ist uns eine Nummer zu groß, das schaffen wir nicht.
Nee, die sind mit 40.000
hin und haben das auseinandergenommen.
Die schlechteren Spiele die Saison hat Leverkusen in der Europa League gezeigt. Das muss man ja auch immer fairerweise dazu sagen. Also da haben sie sich jetzt auch so ein bisschen durchgemurstelt in den letzten Runden, dass sie an diesem Punkt sind. Aber da müssen sie jetzt gegen West Ham schon dann was beweisen. Wäre auch wieder wichtig für diese schöne Wertung da, wer den fünften Champions League-Platz bekommt. Da sind ja die beiden entscheidenden Spiele diese Woche, die eigentlich wirklich eine Vorentscheidung darüber geben, wer den bekommt. Nämlich Arsenal gegen Bayern und West Ham gegen Leverkusen. Wenn die beiden deutschen Vereine weiterkommen, wird Deutschland diesen fünften Platz mit 90%iger Wahrscheinlichkeit bekommen, wenn die beiden englischen Meisterschaften weiterkommen, dann eben andersrum. Dann kriegt England den Platz wahrscheinlich.
Ja, also da geht's noch ein
bisschen. Zurück zu dir, also Bayer Leverkusen haut West Ham weg.
Du, das ist ja voll in meinem Sinne. Ich sag nur nicht, dass ich schon gucken man würde, egal wann das Finale ist. Jo, also Wahnsinn. Das ist jetzt so lange absehbar gewesen, dass genau wie du gerade sagst, Nico, die Freude verteilt sich so, ne? Wenn du am letzten Spieltag Meister wirst und musst bis zum Schluss zittern und danach ist die Saison vorbei, klar, es ist löst sich das explosionsartig und so verteilt sich das so immer so häppchenweise und man weiß eigentlich schon, was passiert. Aber trotzdem glaube ich, für viele Spieler ist es der erste Meistertitel in ihrer Karriere und ein unerwarteter dazu, die werden schon Spaß haben.
Ich will ja nicht hier der Partypooper sein.
Nee, okay, dann nicht.
Dann lass das doch mal.
Aber, wenn ich mir jetzt so angucke, Union, 6 Punkte vom Relegationsplatz. Auswärts in Augsburg, zu Hause gegen Bayern. Auswärts in Gladbach, die jetzt gerade wieder drauf sind. Dann kommen die entscheidenden Spiele Bochum und Köln und dann nochmal zum Schluss zu Hause gegen Freiburg. Natürlich haben die eine gute Voraussetzung im Gegensatz zu anderen Vereinen. Aber nehmen wir jetzt mal nur den nächsten Spieltag und die verlieren auswärts in Augsburg, was durchaus passieren kann, dann bist du einfach nur noch 3 Punkte mit einem relativ schlechten Torverhältnis, also zumindest einem, das dich jetzt nicht deutlich abhebt von den anderen Vereinen, die da unten drin stecken, mit minus 20 dann vielleicht oder whatever. Also Union, auch wenn es auf der Tabelle so aussieht, 13. Platz und die auch eine aufsteigende Form hatten und so, die kannst du auch noch nicht rausrechnen. So, das ist einfach so. Da kann schon nächste Saison der Kackstift gehen.
Nächste Saison meinst du?
Nächsten Spieltag,
ja, sorry. Aber die haben halt das Faustpfand ihrer Defensive. Das muss man ja ganz klar sagen. Sie haben noch eine gute Ausgangsposition, gerade jetzt im Vergleich zu den Teams, wo du ja gerade gesagt hast, die sie am Ende der Saison dann spielen, Bochum und Köln. Und die sind defensiv sehr, sehr solide. Die haben jetzt relativ schwere Gegner gehabt zuletzt. Gegner aus der oberen Tabellendrittel, wo sie ja tendenziell traditionell sehr gut aussehen. Haben Leverkusen hat nur ein Tor geschossen, Frankfurt gar keins, Stuttgart auch, glaube ich, ein oder zwei. Also da haben sie dann relativ gut ausgesehen. Die müssen jetzt noch irgendwo die Punkte zusammenklauben. Die werden diese Saison nicht mehr begeistern, sondern dann irgendwie mit ihrem Fünferkette, drei Mann davor, versuchen sich da irgendwie am Riemen zu reißen und da noch die drei oder sechs Punkte zu holen, die sie brauchen.
Jo. Ja. Wir werden sehen. Man ist immer schlauer.
Aber du musst mir jetzt noch einmal verraten, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer ist denn jetzt dieser Verein, der Meister werden kann, den du am Anfang angeteased hast?
Das sage ich noch nicht. Am Ende der Sendung.
Bis ganz
am Ende der Sendung.
After Credits
hier. Ja, After Credits. Nein, am Ende der Sendung. Wir machen jetzt auch eine kleine Pause. Wir sind gleich wieder da. Und Stück für Stück arbeiten wir uns nach oben. Und am Ende wissen wir dann auch, welche Mannschaft es sich handelt.
Ich bin so gespannt.
Deswegen werden die Deutscher Meister. Jetzt haben wir das alles einem. Oh, sorry.
Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Wer?
Nee, sagen wir nicht. Also ich habe es jetzt Tobi kurz analysiert und gesagt und
oh, später. Mann, ja, wieder nicht aufgepasst.
Im späteren Verlauf der Sendung werden wir nochmal zu sprechen kommen.
Komm gleich drauf.
Apropos, ich komme gleich drauf. Das war ja kein Spiel, bei dem man irgendwelche Ergüsse erwarten kann. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt.
Stark. Mir gefällt's. Als Überleitung.
Ja, dann übernehmen.
Ja, nee, weißt du, man kann sich auch einfach die letzten, sag mal, man kann sich einfach random 25 Spieltagsanalysen von mir raussuchen und die einfach angucken. Das ist das Gleiche, was soll ich mich hier jedes, ich komme mir langsam doof vor.
Aber dann lass mal anders, das ist ja eher eine Sache zwischen uns beiden. Bist du in das Spiel gegangen mit, okay, Eintracht Frankfurt muss auch für dich Werder Bremen vernichten, damit ich dir nicht dumm von der Seite komme?
Nein, ich weiß doch, was passiert. Ich sag dir, wir hauen Stuttgart oder Leverkusen weg.
Hast du in dem Moment, wo das 0-1 gefallen, hast du Angst gehabt, dass ihr verliert?
Ja, als das 0-1 gefallen ist, nö. Ich habe schon geglaubt, dass noch ein Unentschieden drin ist. Mhm. Aber es war halt, es macht einfach keinen Spaß. Es ist wirklich einfach so ein spaßbefreiter Fußball. Ich kann es nicht anders sagen. Das Schlimme ist, das ist mein Wochenhighlight. Wirklich, ich freue mich jede Woche auf Fußball. Und dann sitze ich da wie so ein kleines Kind, das aufgeregt ist und jetzt geht's los. Und dann sehe ich schon wieder, Jonas Hoffmann hat das, Jonas
Hummels
hat das Spiel kommentiert.
Überragend, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Toll kommentiert.
Richtig.
Aber das ist halt schon, das macht dich halt schon stutzig, wenn der Kommentator genervt ist vom Eintracht-Spiel. Dann denkst du dir halt auch, sagt er auch so, ja, jetzt wieder hier. Pacho hat den Ball, stellt sich drauf, guckt, keine Bewegung, er spielt nicht, geht wieder zurück. Ich verstehe nicht, warum die da nicht, das sind Jonas Worte, nicht meine. Ich verstehe nicht, warum die da nicht Pacing machen. Ich verstehe nicht, warum die nicht mal nach vorne gehen. Und ich sitze da so, ja, ich auch nicht. Niemand versteht es. Niemand versteht es. Niemand versteht es.
Aber ich habe mir.
Aber das Lustige ist ja, dass wir auch noch als Spieltagsgewinner rausgehen, weil wir sogar den Vorsprung vor Platz 7 mit so einer Brathannes-Leistung auch noch ausgebaut haben, sodass du dich nicht mal beschweren kannst, weil alle Leute außer der Eintracht-Bubble sagen, bist du bescheuert, ihr seid Platz 6, sei mal ein bisschen zufrieden. Und dann denkst du, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, wer die Punkte aus, also die Punkteausbeute ist auch nicht gut, aber der Platz 6.
Weißt du, ich hatte danach eine Situation, wo ich auf euren Trainer sauer war, aber nicht aus Bremer Sicht, sondern aus Frankfurter Sicht, dass er nach dem Spiel in allen Ernstes mit so Sachen gekommen ist. Wir haben den Flankenrekord gebrochen,
ja, 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 ja.
Wir haben das und das gebrochen, die irgendwelche Statistiken erzählt waren. Ich mir dachte, Junge, hast du das Spiel geguckt?
Ja, ja.
Hast du das Spiel geguckt? Ihr habt einfach 70 Minuten lang bis zum Tor, ist da nicht viel passiert. Und dann auf einmal fangt ihr an mit allem, wie so eine Freizeittruppe, mit allem in Strafraum zu ballern. Was
eine Zahl. 217. Wer weiß es?
Lange Bälle.
217.
Angekommen.
Saisonübergreifend. 217 Ecken ohne Tor.
Oh. Mhm.
217.
Das ist viel.
Zählt mal langsam. Wir zählen jetzt alle mal.
Nein,
eins,
das machen wir nicht.
217.
Das ist verdammt. Das sind verdammt viele Ecken.
Vor allen Dingen dafür, dass Fußball auf Standardsituationen aufgebaut ist.
Ja, vor allen Dingen dafür, dass allein durch Zufall irgendjemand so einen scheiß Eckball doch mal an die Schulter oder ans Knie kriegen muss. Also, das ist eigentlich fast statistisch, wenn du zu einem Bundesliga-Verein gehst und dem verbietest, du musst 217 Ecken schießen, du darfst kein Tor schießen, schießen die trotzdem eins.
Aber man muss ja mal auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ich finde, Bremen
hat gut verteidigt.
Hat gut verteidigt. Das machen die alles. Man darf ja nicht vergessen, wie diese Truppe im Moment aufgestellt ist. Dann ergaunern die sich dieses Tor. So. Dann ist es eine pappendämliche gelb-rote Karte am gegnerischen, oder rote Karte am gegnerischen 16er in Bremen. Und dann zu Recht bricht das Ganze zusammen. Aber vielen Dank an der Stelle noch an Tudor. Weil der hat quasi dafür gesorgt, dass das Ganze sich dann egalisiert hat.
Sehr kurios, das Spiel, weil es zwei so unnötig brutale Fouls waren. Also es war wirklich
dümmste rote Karte.
Siehst du normalerweise zweimal in der gesamten Saison, dass so unnötig brutale Fouls gemacht werden.
Aber man muss auch sagen, der Schiri war ja so ein Lappen. Also auf beiden Seiten, sag ich ganz ehrlich. Ne?
Zitat.
Ebimbe hätte gelb-rot kriegen müssen. Da fragt, das hat jeder mit dem Fernglas gesehen. Er hat eine Sekunde später ausgewechselt. Größere Schuldbekenntnis gibt's gar nicht, ja. Also da hast du einfach nur gesagt, okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So wie wenn du irgendwas ausgefressen hast, die Schelle kloppen, klingelst und rennst weg. Wie nennt ihr Klingelstreich, sagt ihr? So, dann hast du das Foul an Koch, was ein Elfmeter war. Hättest eventuell sogar noch Elfmeter pfeifen können. Auf der anderen Seite war noch so ein komisches Handspiel. Mhm. Dann gelbe Karte, die offensichtlich eine rote Karte war, die erst per VAR zur roten Karte wurde. Also ich weiß nicht, ob der besoffen war, der Schiri, oder was. Aber das war ja so eine lächerlich geleitete Partie. Das muss man auch einfach mal sagen, gehört auch dazu. Das war das Einzige aber, was ein bisschen unterhaltsam war, dass es so wild war.
Ja, ich hatte
auf einer gewissen Weise.
Ich muss dir sagen, ich hatte nicht mal richtig, also es war so absurd alles. Ich war, normalerweise bin ich vielleicht immer mal ein kleines bisschen näher dran und versuche das emotional, aber nee, es war alles so. Du wusstest, nee, da passiert noch wieder irgendein Quatsch, den du nicht zuordnen kannst, der komplett aus dem Kontext gerissen ist. Und ich finde, Bremen spielt gerade keinen schönen Fußball, weil sie nicht können. Und Eintracht Frankfurt spielt keinen schönen Fußball, weil sie nicht wollen.
Ja, weil sie, naja, ich meine, guck mal,
dieses. Oder weil sie es nicht wissen, oder?
Du holst das 1-1, du bist ein Mann mehr, hast noch 20 Minuten und drückst auf das Tor, ne? Da war ja wirklich dann.
Ja,
Bremen war hinten reingedrückt, ja. Eintracht hat Gott sei Dank in den letzten Minuten dann noch mal sowas wie Leidenschaft gezeigt.
Ich würde auch sagen,
und dann, von den 25. Also erstmal diese Einwechslung von Timmy Chandler. Es tut mir leid. Ich mag Timmy als Maskottchen. Aber du hast da einen Van der Beek. Du hast da noch andere auf der Bank, wo du dir denkst, okay, wozu wurde er überhaupt geholt? Wenn Timmy Chandler dir vorgezogen wird, dann musst du doch dein Leben hinterfragen. So. Und dann macht er da eine Pirouette, so eine Altherren-Pirouette, die ich mich nicht mal im Hallenfußball trauen würde, verliert den Ball. Aber okay, im Mittelfeld, du bist immer noch haushoch. Die gesamte Eintracht-Defensive ist schon in der eigenen Hälfte, weil ja so lange gebraucht hat, Timmy Chandler, bis sich einmal um sich selbst gedreht hat. Und dann rennt der Tutor dahin, keine Chance, an den Ball zu kommen, und grätscht dem mit gestreckten Bein aufs Standbein. Und damit war die Partie mehr oder weniger gelaufen. Ich verstehe das nicht. Ich kann, und das ist ja nicht das erste Mal, ihr wisst, wie oft ich mich über solche Tutor-Dummheiten schon aufgeregt habe, das leuchtet mir nicht ein. Das sind erfahrene, hochbezahlte Profis. Es leuchtet mir nicht ein. Wie kann das sein? Und er hat bis dahin eine richtig gute Partie gemacht. Das Tor geschossen, in der 6 sehr gut vertreten. Ich verstehe es nicht. Aber
ja. Er selbst, glaube ich, auch nicht, seinen Blick danach.
Aber das muss klar,
was dem war klar, was
aber kommt, er guckt doch nur auf die Wade. Also er versucht ja nicht mal einen Ball zu beobachten und so.
Die war ja auch klar rot.
Also. Ja, also und was du schon sagst, einfach pappendämlich. Weil von seinen 45 Flanken, die sich euer Trainer da zusammengerechnet hat, sind ja ungefähr 42 Flanken in den letzten 10 Minuten passiert. Mhm. Und ich sag dir ganz ehrlich, das wäre nicht gut gegangen. Wenn der drin geblieben wäre und wenn der Fluss weitergegangen wäre, hätte die in der 93. Minute
das 2-1 gemacht. Du hast sofort der Gesamtmannschaft den Stecker gezogen mit der Aktion.
Ja. Ich war sehr dankbar, als er das gemacht hat.
Und das so ohne ist. Ich sag nichts, wenn er sich irgendwo reinwirft in einen Konter, der dann zu einem Tor geführt hat, wo er gesagt hat, wenn nicht, hätte der Gegenspieler den reingemacht. Aber das war ja noch in der, glaube ich, an der Mittellinie oder noch in der Bremer Hälfte.
Ja, dann, genau, zwischen.
Da war gar nichts los, war der.
Ja. Das ist so dumm, kann es doch gar nicht sein. Ich verstehe das nicht. Also. Und ich sag euch was, das sind die Sachen, die hat der letzte Saison schon gebracht, unter Glasner, wo Glasner in der Pressekonferenz gesagt hat, Qualität kannst du nicht trainieren, was sie ihm an den Kopf geworfen haben. Das sind genau diese Sachen, die einen Glasler letzte Saison zum Ausrasten gebracht hat. Auch Ebimbe, letzte Woche war es Nkunku mit so dummen, unnötigen Fouls. Dann wirst du ausgewechselt, du schwächst deine Mannschaft. Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich will einfach nur, dass diese Scheißsaison zu Ende ist, wirklich.
Ja, und diese Scheißsaison wird vielleicht sogar mit einem Euroleague-Platz belohnt, weil, wir haben es ja eben schon gesagt, wenn jetzt Leverkusen und Bayern, vielleicht auch Dortmund regeln sollten, dann kann es am Ende sein, dass Frankfurt, und niemand weiß warum, am Ende Euroleague spielt.
Das reicht ja, wenn Leverkusen Pokal gewinnt.
Ja, das würde dann vielleicht so, ja, das reicht dann sogar
schon. Aber witzig, wirklich. Aber es ist auch ein bisschen der Fluch der guten Tat.
Ja.
Weil dann können sich alle auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir alles richtig gemacht. Und das ist dann halt die große Frage. Haben sie dann auch alles richtig gemacht? Wenn die Ziele erreicht sind, eigentlich schon. Eigentlich kannst du dann.
Also mal ganz
ehrlich, irgendeiner hat ja gesagt, es gibt nur drei Vereine in der Liga, die momentan zufrieden sind. Heidenheim, Leverkusen und Stuttgart. Alle anderen Vereine sind irgendwie unzufrieden mit ihrem Dasein. Eigentlich, wenn die Eintracht Platz 6 schafft, müsste die Eintracht eigentlich der vierte Verein sein, der zufrieden ist. Weil du kannst ja nicht sagen, nach dem Umbruch, nach den Spielern, die gegangen sind, wenn du Sechster wirst, kannst du eigentlich nichts sagen.
Hast du einfach eine gute, aber du hast ja eine gute Ausgangslage für die kommende Saison. Ja, das kannst du ja dann zumindest.
Aber wenn, aber also mir graut es, wenn ich noch mehr, die saugen mir den Spaß am Fußball ab. Ich, ja, egal.
Du, es gibt Alternativen.
Der HSV, dann steig doch endlich mal auf!
Kannst ja rumkommen, wenn du mehr Spaß willst. Willst du mehr Spaß am Leben?
Naja, der HSV hat doch guten Fußball über große Teile.
Bis sie den Trainer gewechselt haben.
Das stimmt, ja.
So, das machen wir morgen.
Im Moment, ihr habt doch gewonnen am Wochenende.
Ja, aber gut.
Frag nicht wie.
Aber gegen Lauterlein.
Ja, gegen den Vorletzten. Oder
gegen den Pokalfinalisten.
Absteiger. Ja.
Gut, lasst uns mal dieses sehr brisante Bundesliga-Derby, das es ja nun mal ist, hinter uns lassen mit einem, finde ich, sehr versöhnlichen Unentschieden. Das ist doch gut, da muss niemand den anderen verhöhnen. Könnt ihr ganz brav nebeneinander sitzen bleiben und es ist ja auch ein Punkt, der für Bremen wichtig ist, jeder Punkt.
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, so der war jetzt mal auch ein bisschen, um noch mal so einmal durchzubrechen durch das Ganze. Mhm. Und auch Bremen hat auf dem Kalender noch so 2, 3 Heimspiele, so letzter Spieltag gegen Bochum und noch mal gegen Gladbach zu Hause und so, wo ich schon Hoffnung habe, dass sie noch diese 3, 4 Punkte brauchen, holen, die sie wirklich brauchen. Mhm. Das, was halt schmerzhafter ist, und das müssen wir hier auch einmal mit betiteln, einfach aus Bremer Sicht sind halt diese Abgänge jetzt gerade, die letzte Woche, unter der Woche passiert sind. Mhm. Erin Dingschi, der nach Freiburg geht. Das eine Supertalent, der auch eigentlich dran war, der eigentlich zurückkommen sollte und nur aufgrund der Ausstiegsklausel halt den Verein jetzt verlassen kann. Und auch
wo niemand gedacht hätte, dass jemand die zieht, ne? So, ach, 5 Millionen, hahaha. So.
Nein, schon tiefer. Ja. Aber ja, dass irgendwann du während der immer besser werdende Rückrunde schon gemerkt hast, okay, diese. Also das wird ein Problem, weil du dich nicht mit ihm einigst, weil da ist auch offensichtlich nicht das Vertrauen vom Spieler in den Verein gegeben hat, dass die Weiterentwicklung da fortgeführt werden kann. Und das Gleiche ist ja, und auf der anderen Seite geht er halt zu einem Kandidaten für Europa. So, wenn Freiburg kann ja noch auf jeden Fall oben mitspielen. Und das Zweite, was ja fast noch krasser ist, ist Nick Woltemade, der es vielleicht schafft, ohne Bundesliga-Tor in die Champions League zu kommen. Mhm. Auch ein Talent, das geht. So, ja. Und mit Caldirola letztes Jahr, der Innenverteidiger, der in Gladbach auch keine Rolle spielt. Aber es ist halt schon das dritte Mal, dass jetzt ein Spieler geht. Und alle Bremer, also für euch irrelevant, ne? Aber für alle Bremer, die es nicht mitgekriegt haben, empfehle ich mal die Pressekonferenz vorm Spiel gegen Eintracht Frankfurt, weil die war ziemlich krass. Das waren 35 Minuten Pressekonferenz, hingegen ging es 32 Minuten lang um diese Sachen. Und sehr ausführliche Statements von Trainer und Sportvorstand.
Ich hab's sogar geguckt.
Von den beiden.
Clemens Fritz.
Ja, von Clemens Fritz und Ole Werner dazu. Wo ich mit Teilen auf jeden Fall mitgehe. Und ich auch glaube, man darf bei Bremen mal nicht die Situation, in der du dich befindest, über- und unterschätzen. Weil du hast halt einfach, hast keine Chance gegen Freiburg, wenn die Dingschi haben wollen.
Ich fand das ganz gut erklärt. Er hat ja auch gesagt, dass zu dem Zeitpunkt mit der, glaube ich, Ausstiegsklausel, so war halt einfach Duxch und Füllkrug im Sturm. Und dann ist es halt auch nicht leicht, da einem eine Perspektive aufzuzeigen oder so. Und dann mussten sie da Zugeständnisse machen. Und jetzt ein Jahr später, klar, werden auch nicht zugeben, dass sie jetzt mit so einer Entwicklung wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben. Ja, das ist halt,
Und ganz ehrlich, keiner hier an diesem Platz und da draußen kann mir erzählen, dass er bei dem auch Gelache über Erin Dingschi in seiner Bremer Zeit, dass er jetzt zu Heidenheim geht und auf einmal zu einem Topspieler dieser Liga avanciert.
Ja.
Und dann ist es klar, dass auch Werder Bremen von der Größenordnung, denn wir sind immer noch Kaderstärke Platz 14, 15 in der Liga, dass das dann die Realität ist, dass wir da nicht mithalten können.
Aber das ist bitter, weil es auch beide so Bremer Jungs sind, ne? Ja. Also auch Dingschi ist ja, glaube ich, born and raised in Bremen und ne?
Genau.
Das tut natürlich dann weh und auch beide klar so Offensivkräfte auch, die auch vom Spielstil her Bremen auch gut tun würden. Auch Woltemade ist ja auch ein interessanter Spielertyp, der. Man denkt immer so, das ist so ein Kopfballungeheuer und so, weil er halt 2,28 Meter groß ist. Aber er ist ja eigentlich ein ganz anderer Spielertyp, als er erstmal visuell so erscheint.
Es wird spannend zu sehen, ob der in Stuttgart, also der hat ja nicht, also ich finde, der hat alles, was du brauchst in diesem Stuttgarter Fußball, den sie da spielen, eine Rolle zu spielen. Auf einmal. Und dann spielt der tatsächlich wirklich. Nick Woltemade eine Rolle beim VfB Stuttgart.
Das kann ja, aber deine Prognose vor 5 Jahren,
zweieinhalb, drei
der Saison, das kommt mit etwas Verspätung und ist ja auch eine kleine Genugtuung für dich.
Wen kannst du jetzt, dann können wir ja jetzt mal eine Prognose machen, wer wäre denn so der Nächste? Also wer ist der nächste Woltemade? Der ist ja jetzt quasi dann weg.
Ja, der ist ja schon da, ne? Jim Nah ist schon.
Genau, also, aber wer ist jetzt der Nächste? Auf welche Aktie bei Bremen muss man achten? Ne? Habt ihr keinen mehr, oder was?
Lass mich nicht drauf ein.
Wieso denn?
Lass ich mich hier dieser
Stelle. Wisst ihr, was ich bei Frankfurt so, und das ist auch ein bisschen ein Grund, klar, das ist kein schöner Fußball oder so, aber wenn man jetzt Fußballmanager spielen würde und man sieht nur die Ergebnisse oder nur, wo man steht, und dann hat man ja seinen Fokus eher auf anderen Dingen, nämlich zum Beispiel, wie ist eigentlich so der Verein aufgestellt, was hat man für Wertanlagen, und was mir bei Frankfurt immer auffällt ist, sobald ein Spieler nach Frankfurt wechselt, ist er gleich 20 Millionen mehr wert. Das ist jetzt zum Beispiel auch mit Marmoush passiert. Kommt aus Wolfsburg, spielt eine gute Hinserie, zack, ja, ist jetzt 50 Millionen wert oder so. Und wenn die dann wechseln, die Spieler, dann verlieren die alle den Wert wieder. Also das fängt an mit Rebic, Jovic, mit Kolo Muani. Ja, aber ist ja so. Oder mit Kamada, mit. Es ist doch so, mit, wie heißen sie alle? Der andere noch hier. Lindström. So, die wechseln alle für absurd viel Geld. Und überall, wo sie ankommen, geht der Marktwert wieder runter. Und ich frage mich, wann kommt der Weltfußball dahinter?
Ja, aber weißt du, was daran krass ist?
Weißt
Frankfurt
du?
Ist ja, muss man mal sagen, eine der größten Hip-Hop-Städte in Deutschland einfach. Und Hip-Hop hat erfunden, dass du zum Release-Termin Peak hast, egal was, egal ob du ein Eistee rausbringst oder ein Album oder ein Film, Release, bam, da oben. Hm. Was danach passiert, interessiert dich nicht.
Ja, Moment.
Das ist die Fußballstrategie.
Ich verstehe, das Argument ist richtig. Stark. Aber es gibt natürlich Erklärungen. Zum einen, also muss man sagen, dass die Leute, ich glaube, es zeigt auch noch mal auf, wie schlecht die Bundesliga ist.
Ach, komm mir nicht immer.
Doch, in einer gewissen Weise schon, weil das sind
also Spieler, weil die Bundesliga so schlecht ist,
weil die Leute ja in der Bundesliga gut performen. Marmoush hat ja 12 Tore und 7 Assists, das sind 19 Scorerpunkte. Klar geht dann der Marktwert hoch. Lindström hat viele Scorerpunkte gehabt. Kamada hat viele Scorerpunkte. Kolo Muani, brauchen wir nicht drüber reden, wie viele Scorer der gemacht hat. Dann wechseln die in die anderen Ligen. Und da läuft's ein bisschen anders. Aus welchen Gründen auch immer. Ich verfolge die anderen Ligen jetzt nicht so genau, dass ich das nicht immer so genau sagen kann. Aber die Frage kann man ja schon mal stellen, ob die Bundesliga vielleicht im Vergleich dann oder ob es am Fußball liegt oder sonst irgendwas. Ich finde es aber auch merkwürdig. Also gut, dass Jovic jetzt sich bei Real Madrid nicht durchsetzt. Okay, sei mal dahingestellt.
Das ist ja, wie ein Muster. Aber
dass ein Lindström keine Chance hat oder ein Kamada. Gut, ein Kamada habe ich mir echt gesagt gedacht. So, weil ich glaube, das ist schon einer, der ein ganz spezielles.
Aber du siehst das Muster. Das grundsätzliche Muster.
Ja, aber es spricht ja irgendwie dafür, dass die sich vielleicht bei der Eintracht wohlfühlen.
Das ist vielleicht das Peter-Prinzip wieder hier auch im Gange.
Das Peter-Prinzip.
Ja. Das Peter-Prinzip.
Ja.
Ja, es ist ein gewisses Muster da, ein gewisser Hype.
Die Spieler sind einfach nicht gut genug. Sind für Frankfurt sehr gut, dann für Real Madrid nicht gut genug wiederum.
Mhm.
Kann ja auch sein.
Ja. Aber wir reden ja jetzt auch von Vereinen wie, weiß ich nicht, Neapel oder was weiß ich, wo ist Kamada hingewechselt? Ist
Lazio.
Lazio. Also jetzt nicht mehr, bei Real ist noch mal die eine Sache, aber bei Lazio.
Ich glaube, es war Lazio, ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich glaube, es war Lazio.
Ja, Kostic spielt jetzt bei Juventus, ist ja auch ein Spitzenverein.
Aber Kostic hat sich durchgesetzt.
Der hat sich durchgesetzt, ja.
Ja, hat ja auch eine Qualität gehabt.
Aber der ist ja auch jetzt für 15 Millionen oder so gewechselt. Ne? Das ist ja Peanuts im Vergleich. Mir geht's ja eher.
Geht Kolo Muani hin, ist die Frage.
Ja, aber gut.
Das ist mir scheißegal.
Egal. War mir nur ein kleiner gedanklicher Ausflug, den ich nochmal einwerfen wollte, weil ich jedes Mal, wenn ich dann irgendwelche Forderungen lese von Krösche, ja, Marmoush hier, unter 50 Millionen müsst ihr gar nicht kommen, und ich denke mir so, was ein Durchlauferhitzer. Wie so ein kleines Hitzerohr, wo das Wasser kommt kalt, kocht und wird wieder dann. So ist Frankfurt derzeit, was ja eine Qualität ist hinter der Mannschaft eigentlich. Weshalb ich auch immer denke, dieser Verein ist unglaublich gesund. Die haben sich das super smart gemacht.
Gut. Gegenteil von dir.
Dankeschön. Aber du hast auch völlig recht.
Ja, gesund.
Ja. Aber ich spiele ja trotzdem in der ersten Liga hier.
Ja, Mann.
So. Wir machen weiter mit Heidenheim, die auch erste Liga spielen.
Heidenheim!
Und, das war wieder ein kurioses Spiel. Spielen sie gegen die Bayern, liegen 2-0 hinten. Alles läuft so, wie man es kennt, aus der guten alten Zeit, als alles noch seine Richtigkeit hatte und die Bayern jedes Jahr Meister wurden. Und dann auf einmal in Halbzeit 2 ist es nicht so, dass Heidenheim sich schlafen legt und denkt, oh, bitte überfresst uns, überrollt uns hier nicht, sondern die sagen sich in der Halbzeit, ey, wisst ihr was, warum wollen wir das Spiel einfach nicht einfach auch gewinnen? So.
Habt und
das
machen dieses, sie. Habt ihr dieses, ich hab's auch nur irgendwo auf Twitter oder so, so ein Video-Zusammenschnitt von Goretzka und Leimer, was für Scheißpässe sie gespielt haben im defensiven Mittelfeld.
Ja. Das Video kommt wahrscheinlich von Tobi.
Ja. Das war wirklich aber ganz lustig zu sehen.
Also wir müssen es jetzt aber noch einmal kurz würdigen. Auch wenn das jetzt
Das ist so ekelhaft, dann rumgehustet.
Wenn das so ganz langweilig und auch schon auserzählt ist, aber trotzdem diese Geschichte, dass Frank Schmidt da irgendwann am Ende seiner Spielerkarriere sagt, ja, ich mache jetzt mal diesen Posten hier als Trainer. Und dann dieser Verein nach und nach immer größer wird, klar, auch durch externe Geldgeber, aber trotzdem immer noch dieser Dorfverein bleibt. Und dass die jetzt zu Hause gegen Bayern München spielen, 2-0 hinten legen und in der zweiten Halbzeit 3-2 gewinnen gegen Bayern München. Ist ja einfach als Geschichte schon unfassbar krass.
Hm. Ich frage mich, was soll da jetzt noch kommen? Die Steigerung davon wäre doch Heidenheim nächstes Jahr im Kampf um Europa.
Nein,
ich sag nicht, dass das, aber es wäre doch die einzige Steigerung. Also, was kannst du denn als Heidenheim jetzt noch machen?
Heidenheim ist halt, solange die Bundesliga spielt, scheint bei denen die Sonne. Also.
Aber ich bin völlig bei, ich finde den Trainer richtig geil, Frank Schmidt. Ich habe mir ein paar Pressekonferenzen von dem angeguckt und ich bin mittlerweile so ein richtiger Fanboy von dem geworden, weil der eine ganz eigene Persönlichkeit und Art hat. Und auch die Pressekonferenz, müsst ihr euch mal eine, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, von dem komplett angeben. Total analytisch, total respektvoll dem Gegner gegenüber. Ganz klar, ganz pleatsch irgendwie. Das Einzige, was ich bei dem mir nicht vorstellen kann, ist sowas, wie ich vorhin von Xabi Alonso erzählt habe, wie der auf dem Trainingsfeld mitmacht und mitmotiviert. Das geht ihm vielleicht so ein bisschen ab. Aber wenn man sich überlegt, mit Heidenheim aufzusteigen, dann in der Bundesliga schon irgendwie 8 Spieltage vor Ende den Verein Klassenerhalt zu schaffen, da müsste eigentlich mehr Hype passieren. Es ist halt Heidenheim, deshalb interessiert es nicht so viele Leute, aber es ist schon eine starke Leistung, sowohl vom Trainer als auch natürlich von der Mannschaft.
Vor allem, wenn du dir das Spiel anguckst, am Wochenende gegen Bayern München liegen 2-0 zurück in der ersten Halbzeit, dann in der zweiten Halbzeit 3-2, hat man auch dann auf Twitter häufig die Meinung gelesen, hey, wie kann das denn jetzt die Bayern so nachlassen? Aber ich fand das gar nicht mal so. Ich fand, die Bayern waren von der ersten Minute an jetzt nicht besonders geil in dem Spiel. Ihr habt ja schon gesagt, gerade Leimer und Goretzka, das ist eine sehr, sehr spielschwache Doppel-6. Also das ist wirklich nicht gut. Und der Unterschied war halt tatsächlich nicht, dass die Bayern jetzt irgendwie plötzlich abgelassen haben oder sowas, sondern dass Heidenheim in der zweiten Halbzeit gesagt hat, mit dem Mut der Verzweiflung, ey, wir liegen hier 0-2 hinten, wir setzen jetzt nicht mehr auf Defensive, wir stellen jetzt vorne alles zu, wir greifen jetzt an, wir jagen den Ball einfach lang nach vorne und zwingen die mal so ein bisschen zu Fehlern. Und dann haben die Bayern halt auch die Fehler gemacht, zu denen sie in der ersten Halbzeit nicht gezwungen wurden. Also es war halt wirklich ein Spiel von Gnaden Heidenheims, was natürlich wieder einiges auch über die Bayern sagt, dass die Bayern da in diesem Spiel quasi nur Statisten sind gegen Heidenheim. Aber das ist schon, war schon krasse auch Stärke der Heidenheimer zu sehen in diesem Spiel.
Ja.
Laufstärke, Kampfstärke, auch eine Spielstärke, Konterstärke, diese langen Bällen, Kleindienst sowieso. Kleindienst hat jetzt in zwei Spielen hintereinander, glaube ich, so Tore gemacht, wo er die Flanke von außen kam, er kann den Ball gar nicht ordentlich sehen und dann spitzelt er das lange Bein da irgendwie rein und du weißt gar nicht, wie er das macht. Also du weißt gar nicht, wie er diese Bewegung hinbekommt. Ein normaler Mensch fällt da halt auf die Schnauze und er kriegt dann noch so einen 100 km/h Schuss da jeweils raus und das jetzt in der zweiten Woche hintereinander. Also völlig absurd.
100 km/h würde ich, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, in der Bewegung meine ich jetzt.
Ja. Ja, er wird natürlich auch super bedient von Beste.
Ja.
Der auch gegen die großen Vereine punktet, also scored. Vorlagen gibt. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Also, das sind dann so die Tests. Funktioniert das auch auf dem Niveau, wenn der Gegner ein bisschen besser ist? Und es funktioniert,
vor allem dieses Tor,
der liefert ab.
War das das 2-2 oder das 3-2, das weiß ich nicht mehr, wo Kleindienst Doppelpass spielt mit Beste im Mittelfeld und dann losrennt und Beste wirklich wie so ein Quarterback. Du siehst richtig ab, wann er die Höhe von Beste passiert, halt auf der anderen Seite, aber so, dass Beste ihn sehen kann.
Er timet es, genau.
Genau. Und dann siehst du, also du konntest quasi richtig die Sekunden mitzählen. Das war 100% gewollt. Das war nicht einfach nur nach vorne und irgendwo mal dann so ein Hail Mary Pass, sondern das war exakt, der wusste, da ist die Linie, da muss er hin, wie so ein
verzögert
so,
und so,
wie Tom Brady sozusagen. Ja. Und das Ding geht rein. Es war einfach geil. Also das muss man einfach sagen. Das macht dann auch Spaß, solche Tore zu sehen, ne? Also das ist, kann man Heidenheim wirklich nur gratulieren. Und auf der anderen Seite, was ist jetzt mit dem Bayern? Also, was machen wir denn jetzt da draus? Was ist, also, was sind jetzt die Lösungsvorschläge? Wir wollen ja alle, wir haben ja alle am Herzen, das kann man wirklich sagen, dass es den Bayern wieder gut geht. Den armen Bayern, die haben ja gar keinen Spaß mehr am Fußball. Die sind ja alle ganz traurig und betröppelt. Ja. Das können wir, das ertrage ich nicht.
Also, wenn man jetzt lieb zu den Bayern sein möchte und sie zu streicheln möchte.
Was kann man da machen,
Tom? Da kann man ja sagen, das ist ein komplett egales Spiel für sie gewesen. Bundesliga.
Da geht's ja um gar nichts.
Bundesliga war nach der Dortmund-Niederlage allerspätestens abgehakt. Jetzt kommt Dienstag, also nur 3 Tage später, ist dieses enorm wichtige Spiel gegen Arsenal. Kannst du sagen, ist eigentlich scheißegal, wie die gegen Heidenheim spielen, ist ein bisschen peinlich, aber wenn sie jetzt gegen Arsenal gewinnen, ist ja alles scheißegal. Also dann sagt da redet ja keiner mehr, wenn sie jetzt im Champions League Halbfinale kommen und sagen, oh, Tuchel hat die richtigen Prioritäten gesetzt im Leben. Aber die sind halt momentan so spielschwach unterwegs, das ist halt so ein Hammer. Ich weiß halt nicht, ob da auch Tuchel irgendwie nochmal zeigen will, hier, guck mal, wie scheiße mein Kader ist, dass er da Konrad Leimer und Goretzka vor Kim und Upamecano stellt. Aber anders ist das nicht mehr zu erklären. Weil das ist ja völlig spielschwach. Und dann wechselst du mit Musiala auch noch den einzigen Spieler aus, der den X-Faktor irgendwie noch auf seiner Seite hat. Das verstehe ich halt alles nicht. Ich verstehe das halt nicht mehr. Da ist halt überhaupt keine Liebe mehr in diesen Bundesligaspielen. Auch überhaupt keine Vorbereitung mehr auf irgendwas, was der Gegner macht. Da schiebt Kim mich halt durchgehend nach vorne. Beste geht dann mit ihm mit. Und dann sind beide halt aus dem Spiel raus. Und du denkst dir, ja, okay, wollen sie jetzt ernsthaft gegen Heidenheim Beste unbedingt aus dem Spiel rausbekommen und dafür opfern sie Kimmich? Was ist denn der Gedanke dahinter? Haben sie schon jetzt das Spiel gegen Arsenal geprobt?
Das kann ich gerade noch verstehen, weil Beste halt der X-Faktor ist im Spiel.
Ja, aber es ist und ja auch fucking Bayern. Also
ja, aber du kannst, was mich daran stört, ist, dass du auf der einen Seite sagst, es findet keine Spielvorbereitung gegen den Gegner mehr statt. Und dann sagst du, er nimmt Beste aus dem Spiel. Weil wenn du die Summe der Einzelteile nimmst und dann sagst, okay, ich nehme meinen Rechtsverteidiger und der nimmt den besten Spieler des Gegners aus dem Spiel.
Aber nimmt ihn nicht aus dem Spiel, sondern er schiebt ihn halt mit nach hinten. Also er drückt halt die Außenverteidiger, die Außenstürmer des Gegners nach hinten, weil sie halt mannorientiert sind. Und dann kannst du sagen, okay, ja, Beste ist aus dem Spiel raus, aber dann musst du es da irgendwie bespielen. Also du drückst ja die Außenverteidiger.
Ja, aber dann ist ja das Problem.
Der Außenstürmer nach hinten, ja, genau.
Aber und nicht, dass du den aus dem Spiel nimmst, sondern
es hat in der gesamten, wenn du es jetzt positiv liest, kannst du sagen, hat Beste aus dem Spiel genommen, aber ansonsten hat es keine Funktion.
Ja.
Und halt nur als Bayern eine taktische Variante mit Joshua Kimmich zu machen, damit er ja nicht das Beste aus dem Spiel nimmt, ist weird, musst du ja schon sagen. Auch wenn er der beste Spieler ist, aber das ist halt nicht das, was du als FC Bayern machen willst. Du musst ja irgendwas draus kreieren können, zumindest.
Ja, aber, die restlichen neuen Spieler sind dann ja diejenigen, die
vielleicht aber momentan wird ja, ich würde gerne nochmal auf den Kader auch so ein bisschen, ist natürlich, kann man das auch noch verschieben, das Thema, aber weil das gerade auch so, es wurde natürlich im Doppelpass behandelt, meiner Lieblingssendung. Ich habe sie nur geguckt, weil Markus Krösche da war. Was ist denn mit dem Kader? Wenn ich mir das so angucke, sind natürlich einige verletzt und so weiter. Aber das kann doch nicht das Ziel sein. Da muss sich doch was massiv verändern an diesem Kader.
Wird sich ja auch.
Aber was?
Ja, die werden jetzt einkaufen gehen. Die haben jetzt natürlich festgestellt, das lag nicht am Trainer, das lag nicht an Nagelsmann. Und dass Tuchel im Grundsatz überall Erfolg hatte, wo er war, ist auch unbestreitbar, dass er als Charakter scheitert oder mit seiner Art und Weise, okay, aber er hat überall Erfolg gehabt. Und das heißt, die Bayern haben jetzt keine Ausreden mehr, sondern man sieht, okay, es liegt dann vielleicht an der Mannschaft. Und dementsprechend werden die, und das machen die Bayern immer, wenn sie niedergeschlagen werden, investieren sie. Das ist in Hoeneß drin und der hat immer noch genug Einfluss. Die haben jetzt Eberl geholt, nicht dafür, dass er keine Transfers macht, sondern die werden auf der Trainerposition natürlich logischerweise was machen. Und da gibt es ja einige Kandidaten. Und dann werden die Mannschaft umstellen und dann wird es Spieler geben, die vielleicht nächstes Jahr nicht mehr für die Bayern auflaufen. Und das ist natürlich dann auch etwas, kann einem Tuchel fast leid tun, weil das hat er ja schon vor der Saison im Grunde auch gefordert, dass sich da was tun muss. Und sein Scheitern ist dann am Ende vielleicht der Grund dafür, dass es dann auch passiert. Und ich gehe auch mit, das ist Goretzka und Leimer, das ist nicht vielleicht würde es in einer guten Phase für die Bundesliga irgendwo noch reichen. Aber mit den Ansprüchen, die Bayern auch international hat, ist das zu wenig und da wird sich was tun. Jetzt ist gegen Arsenal eventuell Pavlovic wieder in der Startelf. Weiß nicht, was mit Sané ist. Das wäre schon auch wichtig, dass der noch in den Partien zum Einsatz kommen kann. Das ist dann auch noch mal ein bisschen was anderes, ob du die da mit drin hast. Ich weiß nicht genau, was er mit der Innenverteidigung da jetzt vorhatte, ob er quasi Dyer und De Ligt geschont hat oder ob das jetzt resultierte aus der Niederlage in der Vorwoche, dass er gesagt hat, jetzt kriegen die mal wieder eine Chance, hat aber auch nicht funktioniert. Nee. Keine Ahnung, mit welcher Endverteidigung er da antreten wird. Und Davies, muss man auch sagen, der ist einfach ein Schatten seiner selbst.
Ich auch, das ergibt ja gar keinen Sinn, dass du Kimmich halt vorschiebst, der ist überhaupt nicht im Spiel und dann Davies dann links was machen soll. Das muss ja eigentlich eher andersrum sein. Du willst ja eigentlich Davies, aber ist ja egal. Vielleicht ergibt das jetzt ja dann alles plötzlich einen Sinn, wenn ich es gegen Arsenal sehe und wenn man dann sagt, okay, jetzt haben sie gegen Arsenal vielleicht das, weil das ist ja das wichtige Spiel, muss man ja auch sagen. Wir sitzen jetzt hier und klar kann man jetzt Tuchel wieder kritisieren. Wenn sie gegen Arsenal ein gutes Spiel machen und gewinnen, dann heißt es plötzlich, oh ja, gut, okay.
Ja, klar. Ja, also wenn sie ins Halbfinale kommen.
Matchplan
ja, gut, musst du auch erstmal.
Musst du erstmal schaffen. Ich glaube es nicht momentan. So ich glaube es nicht momentan, aber.
Tabellenführer in der besten Liga der Welt. Ja,
also das meine ich halt. Das ist so, kann auch genauso nach hinten losgehen und dann bist du auch noch in der Champions League der Depp.
Aber dann ist vorbei.
Also wenn sie jetzt gegen Arsenal wirklich schlecht aussehen im Hinspiel, dann gibt es auch bestimmt irgendwie ein Notfallprogramm. Ich glaube nicht, dass
Jupp. Dann senden die alte Spiele dann immer noch Bayern oder
nein.
Ottmar.
Aber dann gibt es irgendwie, ja, irgendjemand ruft ihn dann an.
Aus einer der Altvorderen. Da wird dann so ein Schrein geöffnet. Mhm. So Runen.
Die beschworen dann.
Beschworen, dann. Ja.
Ja. Aber wie gesagt, je größer die Krise, desto intensiver die Gegenreaktion der Bayern. Ich bin sehr gespannt, was der Transfermarkt im Sommer bringen wird.
Ich auch. Ich frage mich halt, die müssen ja auch ein paar Spieler dann loswerden. Also muss ja wirklich ein bisschen den Kader austauschen, sage ich mal. Und da bin ich mal gespannt, wen es treffen wird, wer da, wie der Kader da aussehen wird.
Sie haben ja auch im Winter schon, muss man ja sagen, sehr mit Boué und auch Saragosa, haben sie ja schon was gemacht, ne? Und sie haben beide natürlich nicht, also Boué hat was, 2 Spiele gemacht oder so und ist dauerhaft verletzt. Deswegen ist der gar nicht zu beurteilen. Aber da haben sie ja schon 30 Millionen für hingelegt. Und ich glaube, Saragosa, was hat der gekostet? 15?
Weiß ich gar nicht.
Oder so?
Aber bei Saragosa bin ich mir auch sehr sicher, dass der so ein Kandidat ist. Wenn Tuchel erstmal weg ist, wird der plötzlich so ein bisschen durchstarten. Das hast du jetzt auch schon gegen Heidenheim gesehen. Da hat er ordentlich Betrieb gemacht am Ende. Und zwar hat Tuchel in der Pressekonferenz ja ihn auch gestärkt und gesagt, ja, es ist halt, er hat gar kein Problem mit ihm, aber es wird ja, das haben schon mehrere Berichte, dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht gut sein soll. Und Saragosa wird auch nicht so richtig eingesetzt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass der nochmal zeigen kann, was der kann, weil der ist ein guter Dribbler. Der hat auch eine Spielintelligenz, eine hohe, der müsste sich eigentlich gut mit Musiala ergänzen. Also mal schauen, ob der dann nochmal irgendwann eine Rolle spielt.
Aber den haben sie auch vorgezogen, den Wechsel.
Ja.
Ne? Also das, oder? War doch so, ne?
Ja,
der stand ja fest im Sommer, ne?
Sommer und haben sie
vorgezogen. Wurde der auch dann, okay, warum? Also gut, 13, der hat jetzt
13 Millionen
hat er. Ja, hat natürlich jetzt ein halbes Jahr Zeit für die Eingewöhnung, das ist ja auch mal ein Faktor, neues Land und so weiter. Und dann hat er halt das schon hinter sich, hat er vielleicht dann nächste Saison das leichter. Von daher ist das vielleicht auch einfach ein Vorgriff auf die Zukunft. Ja, also die Bayern in der Bundesliga zum Abgewöhnen, aber international halten sie die Fahnen hoch und das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, auf das wir uns sehr freuen am Dienstag.
Parallel dazu, Madrid gegen Man City. Wie macht ihr das?
Ich schau mal Bayern an, vielleicht nur am nächsten Tag. Real Madrid gegen City, ja.
Vielleicht fliege ich noch hin, mal gucken.
Und du?
Ja, klar.
Ja, ich bin mit Nico zusammen, wir sind unterwegs. Aber wir haben
wenn ich dann
auf unseren Plätzen so einen Screen auch verbaut. Wir haben ja nur so VIP. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ich streame und gucke gar nichts.
Das ist am Mittwoch dann Dortmund gegen Atletico. Ist eine geile Woche.
Ja, ist schon eine gute Fußballwoche. Ja.
Ist aber ganz interessant, dass ich eigentlich so ein Gefühl von, irgendwie ist Champions League sich ein wiederholendes Konstrukt aus, am Ende gewinnen PSG oder Manchester City und oder also dann oder am Ende sind das dann so diese Vereine, an denen sich man abarbeitet, ich fange nochmal neu an und so das Negative dieses Wettbewerbs sich daran so manifestiert.
Immer dieselben 5 Teams im Halbfinale.
So. Ja, genau, all diese. Und trotzdem finde ich auch, dass diese Auslosung und diese Paarung mir gerade richtig Spaß machen. Ich habe richtig Bock auf
die. Ja, sie machen Spaß, weil das auf Augenhöhe stattfindet.
Genau. Ich wollte auch gerade sagen, also ich gucke, ihr wisst ja, ich interessiere mich jetzt auch nicht so viel für die anderen Ligen, aber Champions League gucke ich halt gerne, weil das auch so eine Chance ist, auf Club-Ebene richtig geilen Fußball zu sehen und ich immer wieder erstaunt bin, weil du siehst es ja in der Bundesliga höchstens mal, wenn eine Top-Partie ist. Aber das ist halt wirklich dann auch so immer zu sehen, okay, was ist eigentlich der Status quo von Fußball? Was geht momentan so? Was können andere, also was können die besten Vereine der Welt momentan bieten? Da bin ich meistens sehr erstaunt darüber, wie groß dann doch die Diskrepanz ist zu dem, was ich mir jedes Wochenende angucke.
Ich habe Liverpool gegen Manchester United geschaut, wo ich auch wieder genau wusste, Liverpool die erste Halbzeit.
Das war so ein krasses
Gegenüber. Überrennen Manchester United und machen die Tore nicht. Und ich wusste genau, fuck, die verschmeißen es.
20 zu 0 Torschüsse oder sowas zu
behalten.
Das war so absurd.
Und ich bin ja Liverpool-Sympathisant, so durch die Klopp-Ära, will mich jetzt hier nicht als Fan oder so mit irgendwas anmalen, was ich nicht trage, aber ich guck mir die gerne an und drück denen schon den Daumen, die Daumen. Und das war was zum Verrücktwerden, zu sehen, was die weggeworfen haben an Chancen. Und dann verlieren sie es fast noch. Am Ende die Riesenchance noch. Wer war das? Darwin, ne? Der da dieses...
Oh, oh Gott, ey.
Aber...
Und das ist ja das Tragische, am Ende kann das dazu führen, dass Manchester City die Liga wieder gewinnt. Und in der Champions League andersrum sind diese beiden Milliarden verschuldeten Clubs aus Spanien jetzt quasi die Hüter des Heiligen Grals für den europäischen Fußball, indem sie PSG und Manchester
City... Hat man auch nicht gedacht, ne, dass man Real die Daumen drückt, einfach weil man keinen Bock hat.
Ja, genau. Barcelona und Real Daumen drücken, damit sie PSG und Man City ärgern.
Ja, wobei man Real auch mal loben muss, die machen eine sehr gute Arbeit in den letzten 10 Jahren oder so. Also, oder
ja, ich finde, wenn du dir die Truppe anguckst, wie die jetzt aufgestellt ist, plus das, was du so an Gerüchten hörst, welche Spieler da eventuell so nächster, dann sind die wieder da. Dann gewinnen die wieder 3 Champions League-Titel in Folge in den nächsten 10 Jahren irgendwann.
Schauen wir mal. Ja. Aber lass uns mal zurück zur Bundesliga kehren. Wir haben, glaube ich, noch 2 Partien. Eine noch sehr hochkarätig.
Ja, und zwar Augsburg gegen
Hoffenheim.
Nein, also natürlich das Spitzenspiel des vergangenen Spieltags war natürlich Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart. Für beide Mannschaften eine Standortbestimmung. Dortmund kam aus diesem vielumjubelten 2:0 in München, was aber natürlich durch die Konkurrenz, Entschuldigung, ich habe mir so leicht Muskeln, entwertet wird. Weil wenn du dann als Bayern auch gegen Heidenheim verlierst und davor auch was anbietest, dann schmälert das ja so ein bisschen diesen Jahrhunderterfolg. Ne? Muss man ja leider so sagen, aus Dortmunder Sicht. Ohne den jetzt ihre Leistung madig reden zu wollen oder so, aber das gehören ja immer noch 2 dazu. Und jetzt geben die nächste Standortbestimmung gegen Stuttgart, die ja nun neben Leverkusen die Überraschungsmannschaft war, nicht nur was die Punkte angeht, sondern auch die Art und Weise, Fußball zu spielen. Und das ging jetzt nach hinten los. Und da kann man jetzt über einige Schlüsselsituationen natürlich sprechen. Man muss über über die Riesenchance von Adeyemi sprechen, allein auf den Torwart zulaufend. Und dann muss man über die Chance von Schlotterbeck natürlich auch sprechen und vielleicht auch noch über das Interview von Patrick Wasserzieher im Anschluss mit ihm.
Das ist ja lustig, dass der gerade auf Transfermarkt trendet.
Ja, ja, weil Geschichte muss man kurz erzählen. Nach dem Spiel, Schlotterbeck hat eine riesen Chance vergeben. Nach dem Spiel gibt es ein Interview auf Sky mit Patrick Wasserzieher und er fragt ihn, warum haben sie den nicht reingemacht? Und Schlotterbeck ist, und ich kann ihn da auch verstehen, natürlich ein bisschen irritiert, um es milde zu sagen, aufgrund der Formulierung dieser Frage. Und sagt dann, also, die haben ja offensichtlich nie Fußball gespielt, sonst würden sie ja nicht so eine Frage stellen. Und dann sagt Patrick, was ist ja doch, ich spiele seit 50 Jahren Fußball und auch gar nicht so schlecht. Und dann haben natürlich alle Leute erstmal auf Transfermarkt nach seinem Profil gesucht und er hat 5 Regionalligaspiele gemacht.
5 Regionalligaspiele, kein Tor, 68 Minuten aber auch nur. Aber es ist natürlich super unangenehm gewesen, wie der, also ich meine, es war ja klar, was Füllkrug, sag ich schon, wie heißt er, Schlotterbeck, was er sagen wollte, ne, dass das halt passiert. Also es ist so eine dumme Frage, warum haben sie den nicht reingemacht, ne? Weil ich ja offensichtlich nicht richtig getroffen habe. So, weil sonst hätte ich ja reingemacht. Also so eine saudumme Frage, aber dann auch selber zu sagen, ich spiele seit allein diese Zahl, 50 Jahre, was ja schon heißt, dass du schon wieder inaktiv bist. Und dann aber sagen wir noch gar nicht so schlecht. Das ist so, ich fand das so unangenehm. Das ist der Typ, der sich seine Tasse, ja, wir erinnern uns, als er seine Moderationskarte sortiert hat, sich seine Tasse hat umrühren lassen vom Praktikanten. Erinnert ihr euch dann noch
dran? Ja, natürlich erinnere ich mich daran.
Das ist exakt dieser gleiche Typ. Also, das ist eine Selbstwahrnehmung. Das ist fast schon wieder faszinierend, muss ich sagen. Also, solche Typen faszinieren mich, die sowas unironisch einem Profifußballer gegenüber sagen, ich bin aber auch ein ganz geiler Kicker, ich hätte den reingemacht. Das ist ja das, was er quasi, warum haben sie den nicht reingemacht? Sind sie kein Profi oder was?
Ja, also grundsätzlich bin ich immer Fan davon, wenn man Reportern auch mal eine schlechte Frage zugesteht, weil ich selber auch schon Interviewsituationen hatte, wo ich hinterher dachte, ey, was habe ich denn da jetzt eigentlich für eine dumme Frage gestellt, Nils? Aber Patrick Wasserzieher ist sehr, sehr erfahren und dem passiert sowas nicht.
Aber eine dumme Frage kann einem
also,
ja,
ist ja die
Intention ist ja entscheidend.
Genau, also das ist nicht so, dass der kurz mal einen Gehirnaussetzer hatte oder irgendwas. Aber ich glaube schon, dass das kalkuliert war.
Genau.
Und diese Frage hat ja eigentlich nur zum Zweck, Drama zu erzeugen oder irgendeine emotionale Reaktion, die dann das zur Folge hat, was hier gerade passiert. Wir reden drüber.
Genau.
Ja, und das finde ich dann auch echt massiv unnötig, weil ich muss da nicht ein künstlich kreiertes Drama haben.
Aber auch Ja, aber es ist inhaltlich eine schlechte Frage, Entschuldigung.
Ja, genau, natürlich also, ist es weil, verdammt haben sich schlechte gedacht? Frage. Ja. Ja, das sag ich ja gerade.
Warum haben sie denn daneben geschossen? Ja, ich hatte mir gedacht, Mensch, ich wollte mal spannend machen und hab das Ding mit Absicht drüber geballert. So.
Ja, also genau, es ist ja, genau das ist ja der Zweck. Und wenn du dann so einen Reporter hast und der sagt sich vor, okay, was will ich? Will ich jetzt versuchen, wirklich inhaltliche Fragen zu stellen oder will ich Drama kreieren und entscheidet sich für das Drama? Das ist halt.
Ja, es ist halt, das Interessante ist, dass es ja in letzter Zeit irgendwie öfter, also das heißt, in letzter Zeit gab es schon immer, aber es ist auffällig, wie oft ich jetzt irgendwie so Sachen auf meine Timeline kriege. Wir hatten diese Pal Dardai-Nummer, wir hatten diesen Klopp ist ausgerastet, jetzt hier die Geschichte mit Patrick, was jetzt hier? Also irgendwie hat man auch so ein bisschen das Gefühl, alle sind so ein bisschen gereizt.
Ende der Saison.
Ja, und auf der anderen Seite wissen die Reporter natürlich auch genau, wie sie eine Story kriegen. Ne, das ist dieses klassische Paparazzi-Ding. Du fotografierst so lange ein, bis er dir die Kamera wegschlägt und dann hast du Kanye West schlägt Kamera weg, Kameramann. Ne, also alles, was du wolltest. Es ist so ein bisschen kalkuliert und deshalb finde ich so eine doofe Frage, kann jeder mal irgendwie, kann einem passieren, so wie dem einen Reporter, der aus Versehen da die Eltern mit den Großeltern verwechselt hat oder so. Ist doof, aber kann passieren. Es ist keine Böswilligkeit dahinter. Bei Patrick Wasserzieher ist das kalkulierte Sensationsgeilheit, womit die sich auch brüsten, diese Journalisten, dass die knallharte, investigative Journalisten sind, die sich beweisen wollen, dass sie keine Angst vor den Profis oder so haben, sondern denen auf den Zahn fühlen. So, ist ja okay an den richtigen Stellen, aber nicht einen Spieler fragen, warum er das Tor nicht reingemacht hat. Das ist die dümmste Frage, die man stellen kann. Ich rede mich schon wieder auf.
Ja, jetzt hat das natürlich auch genau das. Ne? Jetzt reden wir drüber statt über das Spiel, also wir gehen da jetzt mit, aber lass uns
Patrick, was hast du jetzt wieder geschafft hat?
Ja, Patrick hat's wieder gemacht. Patrick,
ich habe nicht drüber geredet übrigens.
Genau, lass uns jetzt mal davon wegkommen. Das war eigentlich nur so eine Seitenstraße, die jetzt hat uns Google da komplett durch die Siedlung geführt und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Hauptstraße und sprechen über das Spiel. Warum hat Dortmund es denn nicht geschafft, dieses immens wichtige Spiel? Das war ja wirklich.
Das müsst ihr mir jetzt beantworten, genau. Deswegen, heute müsst ihr mir mal helfen. Ich habe nämlich das Spiel auf der Festplatte, ich werde es auch noch gucken, aber ich habe es nicht geschafft bisher. Ja, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Warum hat das Dortmund nicht geschafft? Die Statistiken sehen ja nicht schlecht aus. 16-10 Torschüsse, bei Expected Goals waren sie auch um ein Tor vorne. Mhm. Ihr habt ja schon gerade die Chancen erwähnt, die ich ja auch noch mitbekommen habe, aber ansonsten nicht viel mehr vom Spiel. Was war da los, Leute? Warum?
So, also, ich fand, Stuttgart war schon die klarere, in der Spielanlage, die klarere Mannschaft. Und am Ende auch natürlich effizient. Hätten auch sogar noch mehr Tore schießen können mit Gyrassi, mit Undav. Waren da noch einige Chancen. Natürlich musste Dortmund dann auch nach dem Tor noch ein bisschen mehr wagen. Hat dann auch noch Kontersituationen eröffnet. Aber ich fand, ja, das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit auch über Stuttgart sagen, die sind ganz klar in ihrer Spielanlage, in ihrem, also die ziehen einfach das durch. Vielleicht noch nicht auf dem Niveau, wie das ein Leverkusen macht, aber auch nicht so weit weg, finde ich, wenn ich mir angucke, wie die den ganz klaren Plan haben, wo jeder Spieler weiß, was zu tun ist. Und das spulen die einfach, das können die einfach abspulen.
Hat die Abwehr funktioniert? Weil die haben jetzt mit Stiller, Wagnummer und Ito gespielt. Das ist ja sicherlich nicht ihre A-Abwehr. Ich glaube, auch Stiller hat diese Saison noch nie in der Dreierkette hinten gespielt. Kann mich nicht dran erinnern, jedenfalls.
Ja, woran bist du das fest? Am Ende hatte Dortmund natürlich Chancen, aber ich glaube, am Ende war es.
Ich weiß es halt nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es ein glücklicher Sieg war von Stuttgart, wenn du dir die Chance warst, oder ob es halt ein verdienter Sieg von Dortmund war. Wie gesagt, ich habe von dem Spiel nur diesen Schuss von Schlotterbeck gesehen.
In der ersten Halbzeit hat Stuttgart Dortmund ganz gut im Griff. In der zweiten Halbzeit kommt Dortmund trotzdem zu Chancen. Macht kein Tor. Adeyemi muss ein Ding machen. Gyrassi macht's. Und am Ende kann es auch 1-1 ausgehen. Aber Stuttgart bringt halt das Ding nach Hause. Und ich würde auch schon sagen, aufgrund von Stabilität bis in die Innenverteidigung. So. Und ich finde auch, und das ist das, was Eddie so ein bisschen versucht hat, mit Worten zu beschreiben, die strahlen so krasses Selbstbewusstsein aus. Auch gehen dahin nach Dortmund, und Dortmund ist ja jetzt nicht so schlecht, wie wir sie hier auch wochenlang zwischendurch versucht haben zu reden. Zwinker für die Podcast-Hörer. Und trotzdem gehen die dahin und spielen das, also dann doch ein knappes 1-0 und kann auch 1-1 ausgehen, wie gesagt, aber spielen das doch relativ souverän da nach Hause, so ein 1-0-Sieg. Das fand ich schon beeindruckend.
Ja, ein Selbstverständnis haben sie, ne?
Ja, genau.
Und dass Stuttgart eben auch weiß, sie haben jetzt die Wochen der Wahrheit, sie haben das schwerste Restprogramm aller Bundesligisten. Und Stuttgart? Ja, also jetzt, wenn du das Dortmund-Spiel nochmal mit einberechnest, haben sie jetzt noch Frankfurt, Bremen, Leverkusen, Bayern, Bremen, Augsburg und Gladbach. Und das sind im Zweifel, muss man mal gucken, man muss ja auch immer gucken, um wen, bei wem geht's noch um was. Ne? Es ist ja nicht nur dann der schallende Name oder die Berechnung aller Punkte, die der Gegner bislang geholt hat, sondern du musst ja dann am Ende der Saison immer gucken, zu welchem Zeitpunkt erwische ich jemanden. Das kann sein Doppelbelastung, wie jetzt irgendwie Leverkusen oder Bayern zwischen den Champions League spielen. Das kann aber auch sein, okay, du bist im Niemandsland. Klassenerhalt ist gesichert, ja oder nein. Und da hat Stuttgart halt, finde ich, jetzt mit Frankfurt eine Mannschaft, die ist jetzt noch nicht ganz durch, auch wenn, ne, sie relativ klar auf Platz 6 steht, aber ein bisschen was müssen sie noch machen. Bremen müssen auch noch ein bisschen was machen. Leverkusen, okay, alles klar, sind dann wahrscheinlich durch. Bayern, okay, gibt einen schlechteren Zeitpunkt gegen die beiden Mannschaften zu spielen.
Das hat schon in sich.
Aber, ja.
Also alle von denen, die du beschreibst, haben in der Situation doch noch vielleicht irgendwas. Mhm. Und wenn es so das Prestige ist, also Leverkusen möchtest du trotzdem nicht haben.
Also war es, glaube ich, nochmal enorm wichtig, um diesen Abstand jetzt zu Dortmund einfach auszubauen. Ja. Also 7 Punkte, das ist schon die halbe Miete, kann man sagen.
Dreh's um. Wenn du es verlierst, dann haben wir alle Noah Platschkuh in unseren WhatsApp-DMs, wie er uns nachvollziehbarerweise erklärt, warum es für Stuttgart doch nicht für die Champions League
ist. Aber was geil ist, an die Saison einfach nur anhand von Nachrichten von Noah, die müsste man einfach mal so veröffentlichen und dann könntest du wirklich zu jedem Spieltag so eine Nachricht, dann hättest du so eine, weil am Anfang war das noch so ungläubig, irgendwann kommt so ein bisschen Hochmut und wir machen alle platt und mittlerweile wähnt er sich schon im Ziel und jetzt ist er auch wieder in so einer Gönnerhaltung. So, naja, also mal gucken, wie das dann wird nächste Woche gegen uns. Und ich wünsche euch natürlich viel. So, ne? Dass er noch am Anfang der Saison, ja, wir machen euch fertig oder so, aber jetzt ist schon so, wir sind so erfolgreich. Der ist so entspannt gerade, das ist fast schon ekelhafter als also ein übertriebener Ehrgeiz. Weißt du, wenn einer in so einer gönn dir.
Ich habe ihn zwischendurch auch geblockt.
Ja.
Auf welchem deiner 3 Handys?
Alleine.
Undav könnte jetzt tatsächlich recht behalten. Punkt gleich mit Bayern. Undav hat der gesagt, Leverkusen, Stuttgart, da haben die beiden besten Mannschaften der Saison.
Mhm.
Vielleicht kommt das ja so.
Auch,
vielleicht kommt das ja auch so tatsächlich tabellarisch.
Ja, ja. Aber insgesamt muss ich sagen, war ein schönes Spiel. Und darf ich eine Überleitung machen?
Immer.
Weil Tobi, ich muss sagen, ich habe jetzt versucht, ein kleines bisschen was zu retten für Dortmund gegen Stuttgart. Ne? Was mich wirklich überhaupt gar nicht interessiert hat, war Hoffenheim gegen Augsburg. Und ich kann dir nicht sagen, es gab mir nichts, was mir, also ich glaube, so ein schmutziger Teller das war mir noch weniger. Das war egal. Ja. Und ich weiß, dass sie gewonnen haben und ich weiß, dass das dazu führt, dass vielleicht Freiburg Augsburg doch noch einholen kann. Aber hast du irgendwas da drin, was du uns mitgeben kannst?
Ja, also Augsburg hat sich so ein bisschen selbst zuzuschreiben. Also war tatsächlich eine taktische Entscheidung, die das Spiel maßgeblich beeinflusst hat, weil Augsburg das Spiel mit einer Fünferkette begonnen hat, auch weil sie ein paar Verletzungssorgen hatten. Gerade auf den Außen haben sie gesagt, okay, machen wir jetzt mit Fünferkette, ziehen Vargas hinten mit rein, gucken, dass wir das hinbekommen, da halbwegs gut zu stehen. Und dann hat Hoffenheim das aber sehr gut auseinander kombiniert. Gerade im Mittelfeld war eben dieses 5-3-2 nicht so, wie es sein musste. Und hat dann Hoffenheim auch sehr schnell auf 2-0 gestellt. Und dann gab es wieder die Rolle rückwärts, relativ bald, auch nach 25 Minuten, dass dann Augsburg wieder auf Raute umgestellt hat. Und dann war es schon zu spät. Dann haben wir halt Hoffenheim diese 2-0-Führung da halbwegs gut verwalten können. Augsburg war auch gar nicht schlecht an dem Spiel, wurde dann am Ende nochmal eng. Ganz kurz vor Schluss erst dann der Siegtreffer für Hoffenheim. Aber ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, dass sie diese Fünferkette eben, die funktioniert nicht so gut, wie es in den vergangenen Wochen mit der Viererkette funktioniert hat.
Ja, wenn wir die ganze Zeit davon reden, dass das ja so langweilig ist in der Liga in manchen Situationen, das ist ja wirklich ein Dreikampf auf Augenhöhe um den letzten Platz, Conference League.
Du, ich würde aber sogar sagen, dass die Bundesliga wieder ein bisschen an Spannung gewonnen hat. Also wir haben jetzt wieder so ein paar Dinge, wo man sagen kann, das ist eine bessere Situation als letzte Woche. Wir haben
jetzt
wieder
einen Abstieg. Moment. Ich frage das mal ganz kurz ab. Eddie, Hoffenheim, Augsburg und Freiburg. Was glaubst du, wer macht's?
Auf Platz 6?
Auf 7?
Augsburg.
Was löst das emotional in dir aus?
Nichts.
Ja, gut.
Aber das würde bei allen dreien nichts auslösen. Ja,
aber du hast jetzt je nachdem, wie jetzt die Champions League-Spieler ausgehen, kann dieser Champions League-Kampf nochmal spannend werden. Also mit Leipzig und Dortmund auf Rang 4 und 5. Mhm. Und du hast halt Platz 7. Okay, kannst natürlich jetzt deine Gags machen. Augsburg, Hoffenheim, Freiburg. Aber für die Fans ist das ja schon was Emotionales. Und Augsburg, Europa, die haben da bestimmt Bock drauf. Und du hast den Abschiedskampf wieder so ein bisschen. Also wir haben wieder eine bisschen bessere Ausgangslage. Letzte Woche sah es ja noch ganz düster aus.
Ja. Freiburg übrigens in dieser Konstellation mit Abstand das leichteste Restprogramm laut Algorithmus.
Ja.
Es gibt da ja immer so, zum Beispiel bei Restprogramm ist so eine Webseite, restprogramm.com, und da gibt's dann so Werte, die meandern zwischen 2 Punkt noch was und 5 Punkt noch was oder so. Freiburg hat 2.89 und das ist in der gesamten Liga das leichteste Restprogramm. Allerdings, was da nicht einberechnet ist, ist dieser Faktor, für wen geht's noch um was. Ja, und da hat Freiburg halt viele Spiele jetzt Darmstadt, dann Mainz, Wolfsburg, Köln, Heidenheim und Union. Klingt jetzt erstmal wirklich wie ein sehr, sehr machbares Programm, wo Freiburg auch eine Serie starten kann, um dann eben aus diesem Conference-Dreikampf vielleicht als Sieger hervorzugehen. Wie gesagt, aber allerdings Mainz geht's um was, Wolfsburg geht's um was, Köln geht's um was. Also das wird dann vielleicht dann weniger einfach, als es auf dem Bild jetzt ausschaut. Aber die können eigentlich auch jetzt einen Sprung machen noch.
Ja. Vor allen Dingen, weil Freiburg, sage ich ja schon seit einiger Zeit jetzt, die gefallen mir defensiv nicht so, wie sie mir in der Vergangenheit eigentlich immer gefallen haben. Klar, das waren jetzt auch so ein bisschen Slapstick-Tore gegen Leipzig, wo einmal Keitel und einmal Kübler da einfach wegrutschen und dann Openda da sich denkt, hups, jetzt kann ich ja frei aufs Tor zulaufen. Aber auch sonst das Verteidigen vorne raus, das Rausschieben, die Kompaktheit im Mittelfeld ist nicht da. Diese Dreierkette hat jetzt auch nicht funktioniert. Es war auch wieder in der zweiten Halbzeit mit Viererkette deutlich besser. Also auch Streich da nicht auf dem taktischen Niveau, was man auch kennt. Die kassieren ja richtig viele Tore momentan einfach. Also viel zu viele. Und wenn du dann selber auch das Spiel machen musst, musst du auch ein bisschen weiter vorrücken. Dann muss natürlich auch die Restverteidigung stimmen, die Absicherung, die Innenverteidiger gut performen. Und das ist momentan nicht der Fall. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Also die haben ja so eher eine Abwärtstendenz aktuell. Auch wenn sie jetzt letzte Woche gewonnen hatten gegen Gladbach. Aber auch da ist alles zusammengefallen so ein Stück weit. Jetzt gegen Leipzig haben sie dann wieder ganz, ganz böse ausgesehen. Und das war auch wirklich eine Klatsche in der Höhe verdient. In der Höhe wirklich verdient.
Zum Abschluss einmal noch die Frage, ganz schnell, ohne lang zu überlegen. Wer wird Deutscher Meister?
Frankfurt.
Ich tue mich schwer, aber ich glaube, es schafft Leverkusen.
Gewagt, ja.
Nee, ich sag Bayern. Also ich will jetzt hier keine Hot Takes machen oder so und irgendwie hier einen auf edgy machen, so von wegen, es gibt anderen Deutschen Meister als Bayern. Nein, Bayern wird Deutscher Meister.
Können wir noch mal gucken auf den Tipp, weil ich glaube, wir lagen alle richtig.
Wir lagen alle richtig, ja. Genau. Zu Beginn der Saison haben wir alle recht behalten. Ja, es wird natürlich dann Leverkusen.
Nächste Woche können wir.
Da haben wir alle getippt.
Nächste Woche vielleicht schon. Mal gucken.
Ja.
Es sei denn, Werder Bremen
spielt den Partyklub. Moment, Freunde. Hier, ich sag.
Der Meistermacher.
Der Meistermacher. Oder auch nicht.
Immerhin auch, es oder?
Ja
auch, also Trittbretthalter für den Meister, so nah seid ihr dem Titel nie gekommen.
Eine letzte Frage noch. Glaubt ihr, die sind spannender, glaubt ihr, Leverkusen kriegt die perfekte Saison?
Nein.
Wenn nein, wer ist der Partypooper? Ich glaube nämlich auch, das wäre so ein Frankfurt-Ding, dass sie einfach jetzt nichts mehr geschissen bekommen, aber die einzige Mannschaft sind dieses Jahr die Frankfurt,
die Leverkusen besiegen. Und dann aber auf Platz 8 beenden.
Ja,
also ich glaube nicht, dass Leverkusen das schafft, weil ich nicht weiß, wie sehr die Luft dann auch raus ist, gerade in der Bundesliga. Und ich würde vor allen Dingen, also ich würde nochmal unterscheiden. Europa mit einberechnet? Ja oder nein? Wenn nein, ist es nochmal gucken. Sie haben den DFB-Pokal, werden sie natürlich dann wahrscheinlich holen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie es schaffen. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie einmal ein Spiel verloren haben in der Liga, dass sie dann noch ein zweites verlieren.
Ja. Die haben vor allen Dingen ja auch ganz viele Spiele gehabt, wo sie wirklich in der letzten Minute dann noch was gemacht haben. Es ist jetzt nicht so, dass sie jedes Spiel 5-0 gewonnen haben. Irgendwann schaffst halt man nicht in der
3. Ja, aber die Frage ist ja wer, deswegen ist es ja eine Wettfrage jetzt hier.
Also am
ersten
Pass. Du glaubst, sie schaffen es? Wir sagen Frankfurt.
Also Bundesliga, ne? Ich glaube Bundesliga.
Also jetzt nur Bundesliga, nicht
Europa League. Ich glaube, Bundesliga kommen sie durch.
Europa League weißt ja auch nicht, was.
Europa League ist extra.
Was du sagst?
Ja, vielleicht auch schon gegen Stuttgart.
Stuttgart.
Also die spielen ja vor Frankfurt.
Stimmt.
Ja, können wir vielleicht verlieren sie beide.
Ja, aber Stuttgart, das wäre verdient. Und deswegen wird es, glaube ich, nichts. Weißt du, das wäre so, ja, gegen Stuttgart, okay, das ergibt Sinn. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Ding, wo du sagst, Bochum oder so ein Scheiß, wo du sagst, es gibt gar keinen Sinn, dass die einzige Mannschaft sind diese Saison, die halt Leverkusen.
Spielen auch noch in Dortmund.
Ja, in Dortmund auch, ja. Ne?
Also, es kann auch vorher schon sein. So. Wir beenden diese Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare. Zum Beispiel würde uns diese Woche interessieren, wer wird Deutscher Meister? Was glaubt ihr? Was ist euer Tipp?
Wer wird Deutscher Meister?
Wir sehen uns dann morgen wieder zum Bundesliga-Aktionstag.
Dreimal.
Da brauchen wir euch auch.
Lasst ein Abo da.
Das war's von uns. Tschüss, mal wiedersehen.